Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige und lieber Herr Staatssekretär Dr. Thomas Gebhardt aus dem Bundesministerium für Gesundheit, der Sie uns zugeschaltet sind. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu dieser 24. Sitzung des Unterausschusses Parlamentarisches Begleitgremium Covid-19-Pandemie und einer öffentlichen Anhörung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen als Element der Pandemiebekämpfung. Wie immer führen wir die Sitzung als Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit den Sachverständigen durch. Vorab möchte ich alle, sowohl die Sachverständigen als auch andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die per WebEx zugeschaltet sind, bitten, sich auch mit ihrem Namen anzumelden, damit wir wissen, dass Sie dabei sind. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zurzeit ziehen Unwetter über Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In der Eifel sind Häuser eingestürzt. Es sind mehrere Tote zu beklagen, auch unter Feuerwehrleuten und Polizisten. Es gibt Dutzende von Vermissten. Einzelne Orte waren in der Nacht nicht zu erreichen. Auch in meiner eigenen Heimatstadt und Region Aachen sind Flüsse über die Ufer getreten und haben Stadtteile überschwemmt. In Leverkusen ist das Klinikum komplett evakuiert worden, weil erst der Strom und dann der Notstrom ausgefallen ist. Intensivstationsgeräte mussten mit Akkus betrieben werden. Zahlreiche Zugverbindungen sind ausgefallen, Reisende gestrandet. Die Verbindungen waren unterbrochen und unsere Gedanken sind natürlich bei den Opfern und ihren Familien und unser Dank gilt den Feuerwehrleuten, den Rettungsdiensten, den Hilfsdiensten und zahllosen freiwilligen Helfern, denen wir Erfolg wünschen und Kraft und Ausdauer, weil wir schon sehen, dass uns das Thema Hochwasser jetzt einige Zeit begleiten wird, weil manche Regenfälle noch bevorstehen, weil die Frage ist, ob die Zuflüsse aus Frankreich und aus den genannten Regionen sich miteinander verbinden, bis sie dann am Niederrhein ankommen. Wir sind in Gedanken bei allen, die jetzt mit dieser Situation kämpfen. Wir haben uns aber trotzdem entschlossen, unsere heutige Sitzung durchzuführen. Und ich glaube, das ist auch gut so, denn auch die Corona-Pandemie stellt uns unverändert vor große Herausforderungen, die wir bis heute mal gut und mal weniger gut gemeistert haben. In der vorigen Woche haben wir uns ja mit Lehren aus der Pandemie beschäftigt. Heute wollen wir auf ein Thema, nämlich das Thema der Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Pandemiebekämpfung genauer eingehen. Die Pandemie hat wie ein Brennglas gezeigt, dass wir auf diesem Gebiet wahrscheinlich Jahre der Entwicklung hinterher sind. Gesundheitsämter waren teilweise technisch nicht in der Lage, die Kontaktverfolgung und die pandemische Entwicklung automatisiert digital zu bewältigen. Zur Verfügung stehende Meldesysteme brauchten längere Zeit, bis sie genutzt werden konnten. Stattdessen sind manchmal Excel-Tabellen per Fax transportiert worden. Die digitale Ausstattung der Gesundheitsämter zu verbessern und zu optimieren, kommt auch in dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst zum Ausdruck, wo auch mit dem Ziel, die Kontaktnachverfolgung und die Beurteilung der Lage mit digitalen Instrumenten effektiver zu machen, insgesamt 4 Milliarden Euro bis 2026 zur Verfügung stehen sollen. Ob das ausreicht, wo die Probleme liegen, wie es mit dem Datenschutz, der Datensicherheit, dem Thema Datensparsamkeit steht, wollen wir heute genauso näher beleuchten wie die Frage, welchen Stellenwert Videosprechstunden oder Gesundheits-Apps für das künftige Gesundheitswesen darstellen. Bevor wir anfangen, will ich kurz den Ablauf der Anhörung erklären. Die Anhörungszeit beträgt insgesamt 90 Minuten. Diese 90 Minuten sind nach einem von den Obleuten der Fraktionen vereinbarten Schlüssel verteilt. Und nach diesem Schlüssel rufe ich die Fraktionen in einer festgelegten Reihenfolge auf. Das ergibt dann insgesamt 16 Frageblöcke, die ein Zeitkontingent zwischen 4 und 7 Minuten beanspruchen. Dieses Zeitkontingent kündige ich dann jedes Mal zu Beginn der Fragerunde an. Und im Rahmen dieses Kontingents kann die aufgerufene Fraktion dann so viele Fragen stellen, wie sie möchte. Allerdings umfasst das Zeitkontingent die Fragen und die Antworten. Und wenn eine Fraktion ihr Kontingent nicht ausschöpfen will, dann kann sie verbliebene Zeit auf die nächsten Fragerunden übertragen. Bitte Sie deshalb alle, die Fragenden wie die Sachverständigen, sich möglichst so kurz zu fassen, dass Ihr Anliegen gut und prägnant zum Ausdruck kommt, Sie aber keine übermäßigen Zeitkontingente verwenden. Die können wir Ihnen dann leider nicht ersetzen. Die aufgerufenen Sachverständigen bitte ich, sich vor der Beantwortung der Fragen, was Mikrofon und Kamera angeht, freizuschalten. Wenn Sie Ihren Redebeitrag beginnen, dann sind Sie für uns hier im Saal auf dem Videowürfel zu sehen und zu hören. Wie schon erwähnt, die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen. Im Nachgang wird das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht, sobald es fertiggestellt ist. Ich danke schon jetzt den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, für diese Mühe. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann können wir jetzt mit den Fragerunden der Fraktionen starten. Den Anfang macht wie immer die Fraktion der CDU-CSU mit einem Kontingent von 7 Minuten. Und das Wort hat die Kollegin Nina Warken aus der CDU-CSU-Fraktion. Bitte sehr, Frau Warken.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen in die Runde und herzlichen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Dr. Bornhofen. Bei Ihnen, Herr Dr. Bornhofen, im Gesundheitsamt kommt ja das System SORMAS bereits zur Anwendung. Könnten Sie uns bitte schildern, welche Erfahrungen Sie bezüglich der Einführung und auch jetzt der Anwendung gemacht haben?
Vielen Dank, Frau Warken. Herr Dr. Bernhard Bornhofen ist Sprecher des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und Amtsleiter im Städtischen Gesundheitsamt in Offenbach am Main. Herr Dr. Bornhofen.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Bis jetzt haben etwa ein Drittel der Gesundheitsämter in Deutschland arbeiten wirklich mit SORMAS, wenn auch in unterschiedlicher Tiefe. Wir arbeiten seit Ende Mai, haben wir eine Umstellung gemacht und unsere Erfahrungen sind ein bisschen gemischt. Es ist ein neues Projekt, es hat eben noch Kinderkrankheiten. Was sehr gut funktioniert, ist, was wir bei dem vorigen System Schwierigkeiten hatten. Es können mehrere Leute parallel sehr gut arbeiten. Man kann die Arbeit gut verteilen. Sie müssen bedenken, in unserer relativ kleinen Stadt, die hat 130.000, 140.000 Einwohner, haben wir in der Spitzenphase etwa 100 Fälle pro Tag zu bearbeiten gehabt. Und das ist natürlich für uns sehr viel. Unsere Nachbarstadt Frankfurt hat dann etwa das 5- bis 7-fache. Da sehen Sie, welche Aufgaben in den Gesundheitsämtern anfallen. Und da geht es natürlich darum, die verschiedenen Teams, die wir haben, die müssen abgestimmt werden. Und das klappt alles in SORMAS sehr gut. Also auch wenn mehrere Leute parallel arbeiten, ist es nicht so, dass dann der zu spät gespeichert hat, dass dann da alles wieder verloren ist, wieder neu eingegeben werden muss. Das klappt gut. Es gibt aber auch noch einige Lücken, wo ich persönlich als Leiter des Gesundheitsamtes sehr darunter leide. Also das eine, was gar nicht gut noch funktioniert, ist die Auswertefunktion. Meine Politik, ich sage jetzt mal mein Oberbürgermeister, meine Dezernentin, die wollen natürlich von mir immer wissen, wie sieht es denn aus? Wo sind bei uns die Probleme? Wie viele Fälle haben wir heute? Das klappt leider noch gar nicht gut, denn es Es wird zwar sehr umfangreich und sehr viel eingegeben, aber das Auswertetool, was eigentlich so ein bisschen auch am Anfang versprochen wurde, das ist eben noch nicht in genügendem Maße vorhanden, sodass ich eigentlich dann am Abend selber immer gucke, was haben wir denn jetzt eigentlich gemeldet und was kommt wieder zurück. Das müsste unbedingt noch verbessert werden. Es sind unheimlich viele Daten drin. Also das ist noch sehr viel umfangreicher, als wir vorher mit SurfNet hatten. Oder zum Beispiel gestern war die Frage, wie viele Delta-Varianten haben wir jetzt? Auch das kann man nicht einfach auslesen zurzeit noch, sondern man muss dann die Fälle anklicken. Das ist sehr aufwendig und eigentlich nicht das, was wir eigentlich haben wollten. Da müsste nochmal ordentlich Power reingesteckt werden, um eben diese Sache voranzutreiben. Ein anderer Punkt, der natürlich auch schwierig ist, den Sie sich vorstellen können, ist das Support, wie es neudeutsch heißt, also die Unterstützung. Denn Sie müssen sich so vorstellen, es haben ja auf einen Satz sehr viele Gesundheitsämter jetzt da praktisch den Anschluss gemacht. Und es ist immer sehr schwer, in so einer Wachstumsphase praktisch die Unterstützung eben dann aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Und so dauert es halt eben dann ein bisschen, bis wir da eine Antwort kriegen und eine Rückmeldung kriegen. Und zum Beispiel, ich möchte Ihnen auch noch ein Beispiel für eine Kinderkrankheit sagen. Der Knopf weiterleiten, jetzt an unsere Meldestellen, und der Knopf löschen, die liegen sehr eng nebeneinander. Und eine Kollegin hat eben bei uns versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt. Und da waren dann eben von einer Woche die Fälle erstmal weg. Die mussten dann wieder eingelesen werden. Also das hat schon geklappt, aber das sind eben einfach so Kinderkrankheiten. Und wenn ich jetzt praktisch da ein Fazit ziehen würde ich sagen, damit es wirklich gut funktioniert, müsste da nochmal ordentlich Energie reingesteckt werden. Denn, also wie gesagt, es ist erst ein Drittel der Gesundheitsämter dabei. Wenn jetzt wirklich die anderen auch noch alle mitmachen würden, sehr schwierig aus. Vielleicht so viel erstmal zu Ihren Fragen.
Ja, vielen Dank. Frau Warken.
Ja, vielen Dank schon mal für diese wichtigen Einblicke. Und wenn Sie sich jetzt als Nachfrage vielleicht direkt die Digitalisierung allgemein anschauen, welche Fortschritte sehen Sie oder wo gibt es Nachholbedarf eben insgesamt im Bereich der Digitalisierung zur Bekämpfung der Pandemie, zur Brechung von Infektionsketten? Welche anderen digitalen Anwendungen kommen bei Ihnen zum Einsatz oder wo wäre noch Unterstützung wichtig?
Ja, ich will ein Beispiel sagen, wo wir uns alle jetzt die Frage stellen, wie das funktioniert, oder erstmal sagen, was gut funktioniert. Wir haben ja das DEMIS-System, die Labormeldungen gehen überwiegend gut, kommen überwiegend gut und digital rein, allerdings noch nicht von allen, zum Beispiel die Krankenhäuser, die auch damit arbeiten. Das sind dann eben nicht so große Labors, die haben es teilweise noch nicht geschafft, uns das eben über DEMIS reinzugeben. Aber jetzt neuerdings, weil die Inzidenz ja ein bisschen in die Kritik geraten ist als alleiniger Parameter, soll ja die Hospitalisierung eben noch erfasst werden. Wie kriegen die Gesundheitsämter mit, welche Patienten hospitalisiert worden sind? Das muss ja dann über die Stationen erfolgen. Und die sind natürlich noch nicht an ein elektronisches System angeschlossen. Das wird also vermutlich wieder mit Faxen erfolgen müssen. Und wenn wir dieses Instrument nutzen wollen in der Zukunft, um eben zeitnah zu sagen, und das ist ja jetzt ganz spannend, denn es gibt ja die entsprechenden Berechnungen, dass wir in die vierte Welle gehen, wenn wir die Durchimpfungsrate nicht ordentlich noch steigern können. Und da kommen wir später dazu. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Und wenn wir nochmal in eine vierte Welle kommen, dann ist natürlich ganz spannend, wie sieht es in den Krankenhäusern aus? Ist es da jetzt harmlos oder wird es da schlimm? Und dazu brauchen wir natürlich diese Daten. Und da wäre es eben gut, wenn auch das digital an die Gesundheitsämter gemeldet werden könnte.
Weitere Instrumente, die wir haben. Es tut mir leid, aber die 7 Minuten sind jetzt verbraucht. Und das entspricht hier so unseren Regeln, dass ich das dann monieren muss. Vielen Dank. Und das Fragerecht wechselt jetzt zur SPD-Fraktion, und da ist Frau Kollegin Stadler vorbereitet und hat das Wort.
Ja, moin in die Runde aus dem hohen Norden. Ich würde gerne den Blick von dem Krankenhausbedarf, was wir jetzt gerade hatten, Digitalisierung und Weiterleitung, gerne nochmal zu den Bürgerinnen und Bürgern wenden, und zwar Digitalisierung und der Umgang mit den Apps, beziehungsweise vor welchen Herausforderungen stehen wir da. Und meine Fragen gehen an Henning Tillmann, und ich habe den Eindruck, dass meine zweite etwas länger ist. Deswegen halte ich die erste Frage ganz kurz. Meine Frage ist, wie bewerten Sie so grundsätzlich die Corona-App? Es würde mich interessieren, gerade so der heutige Stand und eben dahingehend, wohin müssen wir die weiterentwickeln? Also wir haben ja gerade gehört, es kommen Virusvarianten, es kommen andere Dinge, die wir vielleicht jetzt wir noch nicht sehen, aber Sie als derjenige, der ja dort schon sehr aktiv ist und einen weiten Blick in die digitale Welt hat, wie müssen wir das weiterentwickeln? Was sollten wir grundsätzlich noch einbauen, das wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken? Und die zweite Frage, da dürfen Sie sich dann ganz viel Zeit nehmen bei der Beantwortung, weil da geht es um Datenschutz. Wir haben ja immer wieder die Diskussion um datenschutzrechtliche Aspekte. Und mich würde da gerade interessieren, welche datenschutzrechtlichen Aspekte sehen Sie, die eine wirksame Pandemiebekämpfung eben erschwert haben? Und was müssten wir verändern, damit wir den Datenschutz einhalten, der Pandemie gerecht werden und ein gutes Gefühl haben und trotzdem alle Daten bekommen, die wir brauchen, um der Pandemie entgegenzuwirken?
Vielen Dank.
Jetzt sind Sie dran.
Vielen Dank, Frau Stadler. Das Wort geht zu Henning Tillmann. Er ist Softwareentwickler und Co-Vorsitzender von D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Herr Tillmann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage. Die Corona-Warn-App, also ich glaube, man kann es sehr schnell zusammenfassen und kann sagen, die Corona-Warn-App ist sehr gut gestartet. Das Konzept ist gut. Man hat sich da allerdings ja auch nichts Neues einfallen lassen aus deutscher Sicht, denn die Corona-Warn-App basiert auf einem Grundgerüst, das die Betriebssystemhersteller Apple und Google zur Verfügung stellen. Die deutschen Unternehmen SAP und Telekom haben dann auf dieser Plattform aufbauend die Corona-Warn-App entwickelt. Die Corona-Warn-App funktioniert im Schnitt gut, kann man so sagen. Sie wurde insbesondere in den letzten Monaten auch nochmal erheblich erweitert. Kritisch muss man allerdings schon anmerken, warum diese Entwicklung so lange gedauert hat. Also es gab schon viele Ideen, die die Corona-Warn-App nicht nur funktional verbessert hätte, sondern auch durch mehr Funktionen interessanter für die Menschen gemacht hätte. Diese Ideen, die gab es schon letzten Sommer. Es hat dann teilweise bis zu Beginn dieses Jahres oder im Frühjahr gedauert. Da hätte es also deutlich schneller gehen können. Die Corona-Warn-App an sich ist aber funktioniert dezentral. Sie ist datensparsam und sie kann trotzdem vor allem sehr schnell warnen. Und das ist ja das, was auch im Namen der App steht, Corona-Warn-App. Es gab natürlich im Vorfeld, als die App noch nicht existierte, viele Illusionen, die aufgebaut worden sind. Also ich kann mich an Debatten erinnern, wo die Corona-Warn-App sehr aufgebauscht wurde. Und diese Erwartungen konnten natürlich auch nur enttäuscht werden. Also die Corona-Warn-App kann, sage ich mal, direkt nicht zum Beispiel die Gesundheitsämter entlasten, also in der direkten Mitzusammenarbeit, in der Idee, aber natürlich mittelbar, dadurch, dass sie andere Menschen warnt, die sonst vielleicht gar nicht gewarnt worden wären. Durch weitere Funktionen ist sie natürlich noch stärker geworden, der Check-in, der Impfpass, der nachgewiesen werden kann und so weiter. Vielleicht kommen wir da später drauf. Zum Thema Datenschutz bin ich immer etwas irritiert, wenn eine Aussage gefällt wird, wie der Datenschutz, alles wird eingeschränkt, nur der Datenschutz nicht. Ich glaube, diese Aussage ist grundfalsch. Wer hätte sich vor 2 Jahren vorstellen können, dass man in einem Restaurant einträgt, wo man wohnt und wann man sich wo aufhält? Das hätte vor 2 Jahren niemand für möglich gehalten. Das ist aber jetzt Alltag und natürlich eine erhebliche Einschränkung des Datenschutzes. Die Frage, wie die Corona-Warn-App denn hätte besser werden können, wenn man den Datenschutz hätte einschränken können, ist eine Frage, die eigentlich an den Kern vorbeigeht. Denn ich habe es gerade schon angesprochen, die Corona-Warn-App basiert auf einem Modell, was von den Betriebssystemherstellern Apple und Google zur Verfügung gestellt wird. Und die Corona-Warn-App Deutschlands ist fast identisch zu der Corona-Warn-App in Italien, in Irland oder in Japan. Und sie funktionieren auf einem dezentralen und auf einem relativ datensparsamen Ansatz. Natürlich haben die deutsche App noch Zusatzfunktionen, das ist schon richtig, aber der Hauptaustausch, dieser Bluetooth-Schlüssel, der funktioniert relativ gleich. Und da hätte man natürlich jetzt sagen können, wir entwickeln einen eigenen Ansatz, der zum Beispiel auch speichert, in welchem Ort ich mich befinde, welche personenbezogenen Daten ich habe. Das haben auch Länder teilweise versucht, wie Frankreich und Australien, sind aber mit ihrem Ansatz gescheitert, weil sie quasi an diesen Schnittstellen vorbei entwickelt haben. Das heißt, viele Fragen, die immer in Verbindung gebracht werden, sollte die Corona-Warn-App eigentlich mehr können, sind eigentlich eher technische Fragen. Und diese technischen Fragen, man kann sagen, natürlich kann man sich eine App wünschen, die auch andere Daten noch erfasst, die zum Beispiel GPS-Daten mit ermittelt. Ob diese App aber funktionsfähig ist, da habe ich große Zweifel und zeigen eben auch andere Länder wie Frankreich und Australien, die mittlerweile auch zum Beispiel, also insbesondere Frankreich, auf den gleichen Ansatz umgeschwenkt sind wie die Corona-Warn-App.
Vielen herzlichen Dank. Frau Stadler, eine Minute wäre noch.
Eine, die nutze ich. Sie schlagen eine automatisierte Clustererkennung als neue Funktion in der Warn-App vor. Wo liegen da aus Ihrer Sicht die Vorteile?
Genau, die Corona-Warn-App könnte mit dem Framework von eben Apple und Google erweitert werden zu einer automatischen Clustererkennung. Das Problem bei der aktuellen manuellen Clustererkennung, also dem Scannen von QR-Codes, wie es die Corona-Warn-App macht, und auch Apps wie Luca, ist halt, dass die natürlich sehr großflächig sind. Man muss sich manuell einchecken, man muss sich manuell auschecken. Und das Smartphone hat sehr, sehr viele Sensoren, die in der ganzen Kontakterfassung eigentlich gar nicht benutzt werden. Beispiel, befinde ich mich aktuell in einem WLAN? Das würde zum Beispiel bedeuten, dass ich wahrscheinlich stationär bin. Ist mein Schrittsensor aktiv? Bewege ich mich? Würde zum Beispiel darauf hindeuten, dass ich mich eher draußen aufhalte. Wenn man diese Informationen, also wenn das Framework von Apple und Google diese Informationen mit in die Risikoberechnung eingeben würde, könnte man die Risikoermittlung deutlich verbessern. Und das würde eine automatische Clustererkennung ermöglichen. Dieses Konzept gibt es seit dem letzten Sommer.
Vielen Dank, Herr Thielmann. Ich glaube, tiefere Einsichten müssen wir dann auf die nächsten Runden verschieben. Herzlichen Dank. Das Wort geht von der SPD-Fraktion zur AfD-Fraktion. Und da hat Herr Münzenmeier das Wort und hat ein Kontingent von 6 Minuten zu. Herr Münzenmeier.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Meine erste Frage richtet sich an Professor Dr. Gerd Antes. Und zwar, Herr Professor Dr. Antes, Sie haben Ende letzten Jahres in einem Interview beklagt, dass wir in Brüssel beispielsweise oder Berlin die Digitalisierung predigen und eine weltweite Führungsrolle einnehmen wollen, während wir nicht einmal in der Lage sind, in der Corona-Krise für die Gesellschaft wichtige lebensnotwendige Daten online und hinsichtlich der Qualität so zusammenzufassen, dass wir etwas daraus lernen können. Könnten Sie uns diese Kritik hier nochmal etwas genauer erläutern und vielleicht auch den einen oder anderen Vorschlag machen, was aus Ihrer Sicht zu tun ist?
Vielen Dank, Herr Münzenmeier. Ja. Professor Antes ist ehemaliger Direktor des Deutschen Cochrane-Zentrums. Sie haben das Wort.
Danke sehr. Danke, dass ich eingeladen worden bin. Ja, das war damals natürlich mit der heutigen Situation nicht zu vergleichen, weil da die Widersprüche noch krasser waren. Und da war gerade dann auch im EU-Zusammenhang, gab es dann Vorträge, ich glaube vom Gesundheitsminister Spahn, das wurde aber auch von anderen politischen Gruppierungen vertreten, dass wir sozusagen mehr oder weniger in der Welt führend sein wollen in digitalen Zusammenhängen und Entwicklungen. Und ich meine, das ist jetzt auch in den bisherigen Zeit schon deutlich geworden, dass wir weit davon entfernt sind, irgendwo eine führende Rolle zu haben. Und das sind, könnte ich jetzt ein Riesenspektrum aufzählen von Banalitäten, wo wir tatsächlich nicht in der Lage sind, zum Beispiel bei der Risikoerkennung wirklich voranzuschreiten. Also gerade, was Herr Thielmann eben sagte, finde ich außerordentlich interessant. Wir wissen ja immer noch an vielen Stellen nicht, wo und wie es eigentlich passiert. Und zum Beispiel die Interpretation von Bewegungsdaten allein drinnen und draußen wird uns, glaube ich, einen Riesenschub geben, dort schlauer zu werden. Und das ist bisher nicht erfolgt. Und da könnte ich jetzt eine Reihe von Beispielen aufzählen, dass zum Beispiel das Alter, wir wussten nach 3 Monaten sehr schnell, dass das Alter ein unglaublich entscheidender Risikofaktor ist, legt alles andere, was wir bisher kannten, durch die Steilheit dieser Kurve. Und selbst bei den Intensivpatienten ist bis April dieses Jahres das Alter nicht richtig mit erfasst worden. Und das ist dann eine Mischung aus Organisationsmängeln, technischen Bedingungen, aber jedes Krankenhaus hat natürlich das Alter. Das ist ein ganz banales Beispiel dafür, dass die naheliegenden Sachen nicht gemacht worden sind. Und ich glaube, es ist zu einfach, zu sagen, das war jetzt nur ein Problem der Digitalisierung. Deswegen glaube ich auch, dass die Gegenüberstellung, ich habe es zwar so formuliert, aber jetzt, was auf EU-Ebene politisch an Visionen formuliert wird und was wir im Land leisten müssen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, das ist, glaube ich, eine Sache, war es so richtig, aber bringt uns nicht richtig weiter, sondern wir müssen wirklich sehen, und das ist dann Knochenarbeit an der Front, wie wir diese Probleme wirklich lösen können. Und da ist jetzt einerseits auch im letzten halben Jahr viel passiert und auch gerade so Sachen, wie die Herr Tillmann gerade formuliert hat, da müssen wir tiefer bohren. Und wir sehen aber andererseits auch gegenwärtig, und das ist, glaube ich, der große Frust auch in der Bevölkerung, weil es so offensichtlich ist, dass wir wieder in eine Situation hineinstolpern im Herbst, die jetzt die ganzen Mängel, wie gerade eben schon formuliert, in dem Brennglas sichtbar macht. Und in der Gemengelage und auch in dieser Frontenbildung befinden wir uns auch heute.
Vielen Dank, Herr Münzenmeier.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ja, ich möchte daran anknüpfen, Herr Professor Dr. Antes, was Sie gerade eben noch mal gesagt haben. Also wir schlagen uns ja jetzt seit geraumer Zeit schon mit der Corona-Pandemie und auch den Maßnahmen der Regierung herum. Und es kommt einem so vor, jetzt ist die Rede von der vierten Welle, von der Überlastung des Gesundheitssystems, also als würde sich alles sämtlich wiederholen, man hätte nicht wirklich gelernt. Jetzt würde ich Sie gerne noch mal fragen, die aktuelle Evidenzlage, das ist ja ein großer Kritikpunkt unserer Fraktion, dass viele Maßnahmen eben nicht sehr evidenzbasiert sind. Die aktuelle Evidenzlage zu Covid-19 aus Ihrer Sicht, können Sie uns da für Ihre Einschätzung einige Beispiele nennen? Eins haben Sie eben ja schon genannt, dass zum Beispiel das Alter bei Intensivpatienten nicht wirklich erfasst wurde. Haben Sie da noch ein, zwei weitere Beispiele, wo Sie sagen, nein, da müssen wir daraus lernen, dass sowas in Zukunft besser erfasst wird, dass wir bei zukünftigen Pandemien einfach besser aufgestellt sind und dass die Maßnahmen dann auch evidenzbasiert sind und nicht ins Blaue hinein?
Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort gesprochen habe. Meine Dauerkritik ist ja, dass an vielen Stellen diese Ungleichung, Korrelation ist gleich Kausalität, dermaßen oft wirklich vorgeführt worden ist. Also es ist einfach eine unglaubliche Sammlung gewesen an fachlichen Fehlern, wo dann Länder als Vorbild dargestellt wurden, ich erinnere an Israel und Irland. Wo dann, wenn man genauer hinschaut, oder dieses inzwischen ja schon Bon Mot, dass die deutsche Notbremse auch in der Schweiz gilt, obwohl die nichts damit gemacht haben. Also die Zuordnung von kausalen Ursachen und Effekten, die ist weiterhin mangelhaft. Aber ich muss dazu betonen, es ist extrem schwierig. Wir sehen jetzt, dass Australien gerade wieder Lockdown hat. Und diese Gleichung zum Beispiel, die 3Gs, die sind ein ganz großer Schwachpunkt und der größte Schwachpunkt, was die Evidenz angeht, gegenwärtig, sind die Schnelltests. Ja, wir haben immer diese Fantasiezahlen, die reine Laborwerte sind von Sensitivität und Spezifität von 97% und 100%. Ja, gibt es ein Experiment, das sogenannte Liverpool-Experiment, wo man versucht hat, einen Stadtteil frei zu testen und da von den Infizierten nur ungefähr die Hälfte erwischt hat. Und das zeigt die Problematik. Aber an jeder Stelle ist es eigentlich für mich die Herausforderung, dort besser zu werden. Und die Luft nach oben ist sehr, sehr umfangreich.
Vielen herzlichen Dank. Punktlandung. Dann machen wir weiter mit der CDU-CSU-Fraktion. Und dort sind jetzt 6 Minuten zur Verfügung. Und ich begrüße den Kollegen Axel Müller, der das Wort hat.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an die Frau Kastel. Ich halte es jetzt ein bisschen allgemeiner, als das ursprünglich mal angedacht war. Es ist jetzt schon einiges Ressortmaß gesagt worden um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und wir haben ja auch von Seiten des Bundes sehr viel Geld jetzt in die Hand genommen, um in diesem Krankenhauszukunftsgesetz, das sind um die 3 Milliarden Euro des Bundes und circa 1,3 Milliarden Euro der Länder, um in diesem Krankenhauszukunftsgesetz die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Jetzt haben wir von SORMAS gehört, im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich nenne jetzt die Digitalisierung im Krankenhauswesen. Parallel dazu gibt es noch die elektronische Patientenakte. Ein bisschen kommt es mir so als Außenstehender vor, als ob hier viele, viele Inhouse-Lösungen gemacht werden. Aber der große Wurf, das kam auch ein bisschen bei den Ausführungen zur Corona-Warn-App, der große Wurf zu einer Digitalisierung des Gesundheitswesens insgesamt, der scheint noch nicht gelungen zu sein. Wie sehen Sie das aus Sicht einer, sage ich jetzt mal, Betroffenen, die sich damit im täglichen Arbeitsalltag rumschlägt?
Dann hat jetzt das Wort Frau Bianca Kastel vom Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit. Und weil ja manche dabei sind, die den Innovationsverbund noch nicht kennen, vielleicht sagen Sie zwei, drei Worte noch am Anfang zu dem Verbund.
Genau. Vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Bianca Kastel. Ich bin von Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit. Wir versuchen, die Innovationen der Digitalisierung mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zu verbinden. Man hat in dieser Pandemie durchaus festgestellt, dass es immer wieder schnelle Lösungen geben musste, um ad hoc Digitalisierung zu ermöglichen. Das ist natürlich ein Problem, weil eigentlich ist diese digitale Infrastruktur, die man dafür gebraucht hätte, die hätte eigentlich schon längst da sein müssen. Also man hätte saubere Schnittstellen gebraucht, die entsprechend Formate standardisieren. Also wir haben gerade gehört, dass wir jetzt auch nicht wissen, wie wir die Hospitalisierungswerte von zum Beispiel den SOMAS kriegen oder zu den Gesundheitsämtern. Das sind alles so Themen, wo man sieht, okay, man hätte eine entsprechende Schnittstelle gebraucht, die man standardisiert hätte. Man hätte entsprechende Standardformate gebraucht, mit denen man solche Werte übermitteln hätte können. Und das ist auch ein Anliegen, das der Innovationsverbund öffentliche Gesundheit hat, diese da entsprechende Standards für eine öffentlich-digitale Infrastruktur zu schaffen, die solche Anwendungen auch in Zukunft auch flexibel und schnell auf einem sicheren Stand ermöglichen.
Vielen Dank, Herr Müller.
Da ich im Moment keine weiteren Fragen habe, würde ich das Kontingent weitergeben für die nächste Runde.
Gut, dann konservieren wir das Kontingent. Das sind noch 3 Minuten. Dann machen wir weiter mit der FDP-Fraktion. Da steht ein Kontingent von 5 Minuten zur Verfügung. Und das Wort hat der Kollege Manuel Höferlin.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Cirsic. Wir haben jetzt viel über die App und über Pseudonyme und anonyme Kontaktverfolgung gesprochen. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme aber auch, dass es Probleme oder kritisieren die digitale Basisinfrastruktur und machen dort insbesondere ein Problem beim Thema digitale Identitäten aus. Das Thema beschäftigt uns ja schon lange, aber in der Diskussion der digitalen Gesundheitsinfrastruktur und ist es in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich eher nicht so stark beleuchtet. Wie würde denn aus Ihrer Sicht eine digitale Identifizierung, eine sichere digitale Identität weiterhelfen, zum Beispiel beim Thema Impfungen, beim Thema Impfnachweis? Warum kann das denn nicht in allen Fällen möglicherweise eine elektronische Patientenakte leisten? Und meine zweite Frage gleich dazu an Sie. Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, dass das geforderte Sicherheitsniveau für digitale Identitäten bei Apothekern unterlaufen wurde beim Ausstellen von Impfzertifikaten. Vielleicht können Sie das noch mal erklären. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Vielen Dank, Herr Höferlin. Herr Cirsic ist Informatiker und Berater für Informationssicherheit. Bitte sehr, Herr Cirsic.
Vielen Dank auch für die Einladung. Ich möchte das Thema in der Reihenfolge auch angehen. Also die Frage war ja, sichere digitale Identitäten, wie könnt ihr uns weiterhelfen? Ich knüpfe damit quasi jetzt rein zufällig an das, was auch die Frau Kastel vor mir gesagt hat, dass wir in dieser Digitalisierung schnelle Lösungen brauchen, quasi das Thema Ad-Hoc-Digitalisierung zu ermöglichen. Und dafür müssen die Bausteine da sein. Die Bausteine für das, was wir dann nutzbringend auf einer Infrastruktur als Anwendung aufgleisen möchten. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Ausgabe von Impfzertifikaten. Das ist die Vermittlung von Impfterminen. Das ist aber auch, und das ist jetzt das Thema von der Frau Kastel, auf was sie sich bezogen hat, das Thema Anbindung öffentlicher Gesundheitsdienst. Und dort brauchen wir digitale Basisinfrastruktur, wir brauchen die Vernetzung und wir müssen aber auch wissen, mit wem wir sprechen. Wir brauchen die Identitäten, das ist etwas, das braucht einen logistischen Vorlauf. Der muss geleistet sein, bevor der Nutzen entsteht. Und das bedeutet, wie würde uns eine digitale Identität weiterhelfen? Sie muss da sein und sie muss nutzbar sein. Also wir müssen wissen, das ist ein Gesundheitsamt. Das müssen wir aus einer App heraus zum Beispiel ansprechen können. Wir müssen wissen, das ist eine Apotheke. Das müssen wir bestätigen können, wenn wir ein Impfzertifikat ausstellen, das wirklich eine Apotheke es ausgestellt hat und niemand sonst. Das heißt, sichere digitale Identitäten, sofern sie auch nutzbringend sind, helfen uns als Baustein weiter. An sich müssen wir sie noch mit Inhalt füllen, aber ohne sie kriegen wir diese Inhalte nicht aufgegleist. Dann war dann die Frage, die sich anschließt. Warum ist das Sicherheitsniveau hier im Bereich der Apotheken unterlaufen? Das ist ein sehr guter, ich sag mal, Punkt, um darzustellen, wo die Probleme in der Praxis liegen, was die Basisinfrastruktur, die fehlende, angeht. Wir haben ursprünglich vom Bundesministerium für Gesundheit eine Ausschreibung gehabt, die vorsieht, dass Impfzertifikate über die Telematikinfrastruktur und der Nutzung der dort vorhandenen Identitäten sicher ausgegeben werden sollen. Nun hat sich herausgestellt, dass erst sehr kurz dann die Apotheken auch angebunden werden sollten, dass das Rollout dieser Identitäten der Telematikinfrastruktur in die Apotheken hinein noch nicht ausreichend war, dass wir für die Nutzung dieser Identitäten lokal installierte Software brauchen. Jetzt installieren Sie mal sehr schnell Software in Apotheken und Arztpraxen. Das kriegen Sie in Quartalen hin, aber nicht in Wochen. Und der Termin war gesetzt, also brauchten wir eine Alternativlösung. Und es wurde dann auf die Nutzung dieser initial vorgesehenen sicheren Identitäten verzichtet. Es wurde auch auf die Nutzung von Hardware-Security-Tokens verzichtet, weil das braucht Vorlauf. Das kann ich nicht ad hoc leisten. Und deswegen sind wir jetzt mit einer Lösung da, die das geforderte Sicherheitsniveau des BSI deutlich unterschreitet, wo wir quasi mit einer, wie Experten, Einfaktor-Authentisierung hineingehen, wo wir keine sichere Zuordnung haben. Und das vor dem Hintergrund des hohen Missbrauchspotenzials und der Motivation, hier auch Missbrauch zu begehen durch dritte Akteure. Eine EPA kann das vielleicht irgendwann in der Zukunft unterstützen. Eine EPA, elektronische Patientenakte, das war ja der letzte Punkt von Ihnen, Herr Hüpferlin, die ermöglicht die Identifizierung der Versicherten im Gesundheitswesen oder der Patienten, der Nutzer. Und wenn wir die mit einbeziehen wollen, dann können wir die auch gegenüber der elektronischen Patientenakte verwendeten Identitäten nutzen. Die sind allerdings heute noch nicht in der Masse einsatzbereit. Sie sind also auch noch nicht nutzbringend anwendbar. Und da müssen wir unbedingt, ich sag mal, Priorität drauflegen, dass diese Basisbausteine da sind. Das ist ja, wie der Herr Professor Dr. Antes gesagt hat schon, das ist die Knochenarbeit an der Front. Das ist, wie die Frau Castle gesagt hat, das ermöglicht dann die Digitalisierung darauf. Vielen Dank.
Sollten noch Sekunden über sein, würde ich die in der zweiten Frage nutzen.
Ja, es sind 15 Sekunden, aber wir konservieren die. Vielen Dank. Das Fragerecht geht weiter zur Fraktion Die Linke. Und da hat Frau Kollegin Domscheit-Berg das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zunächst eine Frage an Bianca Kastel. Ich wüsste gern von ihr, was wissen Sie denn über die Bedeutung von Gästelisten-Apps wie die Luca-App als Mittel der Pandemiebekämpfung und zur Entlastung von Gesundheitsämtern? Und wie bewerten Sie sie im Vergleich dazu, den Nutzen der Corona-Warn-App?
Herzlichen Dank. Dann geht das Wort an Bianca Kastel. Bitte sehr.
Ja, also Gästelisten spielen im Arbeitsalltag der Kontaktnachverfolgung eigentlich eine eher sehr geringe Rolle in Gesundheitsämtern, weil natürlich hier nicht jeder Check-in, also wenn Sie sind nicht in jeder Gaststätte, haben Sie ein Risiko, haben nicht in jeder Kulturveranstaltung ein Risiko. Sie haben natürlich nur dort ein Risiko, wo auch ein Risiko, ein erkennbar hohes Risiko vorliegt. Das führt dazu, dass ich im Gesundheitsamt, das ich betreut habe, das ist des Bodenseekreises, in der gesamten Pandemie gab es nur 4 Papierlisten, die angefragt wurden. Das wären jetzt quasi auch die Kontaktlisten, die angefordert wurden. Also waren nur 4 in der gesamten Pandemie, also sehr wenig. Wir sehen, dass es hat eine eher sehr geringe Bedeutung. Die Corona-Warn-App kann natürlich grundsätzlich dadurch, dass sie einen generelleren Ansatz hat, bei Infektionsketten besser helfen, weil sie hat eine hohe Warngeschwindigkeit. Sie kann nicht persönlich bekannte Risikokontakte erfassen und sie stärkt auch die Eigenverantwortung und hilft dabei zum großen Prozentsatz, dass sich Menschen auch testen lassen. Und deswegen unterstützt natürlich der Ansatz der Corona-Warn-App die Gesundheitsämter besser als jetzt Gästelisten, die wir dann eh selten brauchen.
Herzlichen Dank. Ich würde eine Frage anschließen, auch an Bianca Kastel. Und zwar war ja sehr oft die Rede davon, auch von vielen Fachexperten, dass Datensicherheit und Datenqualität bei der Luca-App ein Problem sind für Gesundheitsämter. Nun wurde mir aus dem Sommersumfeld ein Mail zugespielt, in dem die Rede davon war, dass es nach Absprachen mit dem Gesundheitsministerium und dem BSI zu einer Abschaltung der Sommers-Schnittstelle für Luca gekommen sein soll, wegen der Gefahr einer CSV-Injection. Haben Sie davon auch gehört? Was können Sie sagen zu den Folgen der mangelnden Datensicherheit und auch der mangelnden Datenqualität? Also kann da überhaupt eine Entlastung stattfinden?
Sie haben das Wort, Frau Kastel.
Ja, also im Prinzip ist es dieses Thema, ich habe da, glaube ich, ein Echo irgendwo. Also das Thema CSV-Injection ist ein Best-Case-Szenario. Sie laden einem Gesundheitsamt CSV-Daten aus, zum Beispiel im Luca-System herunter, werden dann vom Shardcode theoretisch angegriffen und haben natürlich dann ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Das darf nicht passieren. Das ist ein fataler Fehler, der passiert ist. Und das ist insofern auch noch folgerichtig, dass diese Schnittstelle entsprechend aus Sicherheitsgründen abgeschalten wurde. Eine wirkliche Entlastung findet natürlich dann nicht statt, wenn wir ein System haben, was selten genutzt wird, was dann aber trotzdem dadurch, dass es da ist, ein Sicherheitsrisiko darstellt. Von daher sollte man da solche Systeme genau prüfen.
2 Minuten hätten Sie noch, Frau Domscheit-Berg. Frau Domscheit-Berg, wir verstehen Sie nicht.
Ich hatte mich auf stumm geschaltet, sorry. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an Bianca Kastel. Und zwar wurden ja im Gegensatz zur Luca-App Datensicherheit und Datenschutz bei der Corona-Warn-App von Fachleuten immer wieder als sehr exzellent bewertet. Auch ihr Nutzen durch die Warnfunktion wurde inzwischen nachgewiesen. Bereits im Mai wurde im Digitalausschuss allerdings beschrieben, wie ihre Funktionalität außerdem so erweitert werden kann, dass ohne eine Beeinträchtigung dieses wunderbaren Datenschutzes auch eine Datenübertragung in sinnvollen Fällen an Gesundheitsämter erfolgen kann. Können Sie ganz kurz beschreiben, wie das über die Iris Gateway funktionieren könnte und was der Stand der Dinge ist? Und die mehr wissen wollen, als jetzt in einer Minute gesagt werden kann, denen empfehle ich die Stellungnahme von Bianca Kastel dazu.
Genau, also im Prinzip ist es so, dass bei der Indexfallnachverfolgung es so ist, dass Sie ja quasi immer die gleichen Fragen an Personen stellen. Also Sie stellen die Frage nach den engen Kontaktpersonen, Sie stellen die Frage nach den, wo waren Sie, gibt es irgendwelche Ereignisse, die notwendig sind. Und diese Fragen sind eigentlich ein standardisierter Fragebogen, den man auch direkt digital abarbeiten könnte. Das heißt, eine positiv getestete Person könnte auf so einen Fragebogen aus der CWA weitergeleitet werden und diesen Fragebogen selbstständig bereits ausfüllen, sich Gedanken dazu machen. Und dann bei dem Erstkontakt mit dem Gesundheitsamt würden diese Daten bereits digital vorliegen. Es wäre entsprechend vorbereitet und man hätte dadurch einerseits einen Qualitätsgewinn und auch einen Zeitgewinn, weil diese Daten entsprechend schon digital strukturiert vorliegen. Das ist das Grundkonzept von einer möglichen Anbindung über das Iris Gateway der CWA an die Gesundheitsämter.
Und was ist der Status quo?
Der Status quo ist so, dass es dazu Gespräche gab mit SAP zur technischen Machbarkeit und es gibt in der nächsten Woche Gespräche mit dem BMG zur weiteren Umsetzung.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Beiden. Wir kommen ja später nochmal zu einer neuen Runde. Das Fragerecht geht jetzt weiter zu Bündnis 90 Die Grünen und dort hat die Kollegin Schulz-Asche für 5 Minuten die Gestaltungshoheit. Frau Schulz-Asche.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Czosik. Und zwar zunächst, was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, dass manche Gesundheitsämter in Niedersachsen ja nur 58%, in Sachsen sogar nur 23% an SORMAS angeschlossen sind, also vor allem auch an die Basissoftware und warum auch die erweiterte Basis, die erweiterte Software von SORMAS X sich so schlecht ausbreitet? Welche strukturellen Hürden sehen Sie? Welche daran anschließend gleich, welche weiteren Einsatzfelder der Digitalisierung in Gesundheitsämtern sehen Sie zum Beispiel im Gesundheitsmanagement bei Fragen der Trinkwasserüberwachung zum Beispiel? Und in Ihrem Positionspapier haben Sie ein virtuelles, modular aufgebautes Gesundheitsamt vorgeschlagen. Vielleicht können Sie das kurz skizzieren, was Sie sich darunter vorstellen.
Besten Dank, Frau Schulz-Asche. Herr Czosik.
Vielen Dank, Frau Schulz-Asche, für das Wort. Ich werde kurz aus meiner Perspektive antworten, empfehle dann aber, weil diese Position tatsächlich, denke ich, vom INÖK, also von meiner Kollegin Frau Kastel vertreten worden ist, das Wort auch ihr zu erteilen im Nachgang. Aus der Sicht, aus der Perspektive, die ich vertreten kann, das ist die, sind Inneneinsichten in die Gesundheitsämter, Gesundheitsämter-IT, aber auch die Informationssicherheit, kann ich nur sagen, dass der Anschluss eines Gesundheitsamtes an ein externes IT-System immer mit der lokalen IT, mit der kommunalen IT abgesprochen werden muss, dass es dort viele Reibungsverluste gibt, dass es dort individuelle Überzeugungsarbeit braucht. Den individuellen Einfluss des lokalen Gesundheitsamtes darf man nicht unterschätzen. Und es gibt auch natürlich Widerstände innerhalb eines Gesundheitsamtes. Die müssen überwunden werden im Sinne eines Change Managements. Das Thema der Trinkwasserüberwachung und eines virtuellen Moduls würde ich tatsächlich Ihnen empfehlen, die Frau Carsten wieder weiterzugeben.
Sind Sie einverstanden, Frau Schulz-Asche?
Ja, selbstverständlich.
Gut, Frau Kastel.
Genau, ich versuche mal die Frage jetzt aus meiner Sicht ein bisschen zu beantworten. Das Thema mit dem Umstieg auf SORMAS und SORMAS X ist, glaube ich, man muss es so verstehen. Sie haben ein Gesundheitsamt, das hat eine Fachanwendung. Und Sie wollen dann natürlich auch Ihr bestehendes System vielleicht irgendwie weiter pflegen, Sie wollen es benutzen, Sie wollen Daten überführen. Dann natürlich auch wieder das Thematik mit den Schnittstellen. Also wenn Sie nicht Ihr altes System sinnvoll in Ihr neues System kriegen, wenn die Schnittstellen zu fehlen, wenn Sie die Daten nicht sauber migrieren können, haben Sie natürlich ein Problem. Und das ist bei SOMAS gerade eben tatsächlich auch ein ausbaufähiger Punkt, dass Sie entsprechend Schnittstellen bereitstellen, mit denen Sie auch mit Fremdsystemen arbeiten können. Weil sie sonst ihre Daten nicht sinnvoll in ihr neues System bekommen und auch vielleicht mit anderen Systemen nicht arbeiten können. Also wenn Sie verschiedene Kontaktnachverfolgungssoftwaren haben, die wir jetzt als Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit mit dem Iris Gateway quasi vereinheitlichen wollen, können wir aktuell diese Daten nicht automatisiert Richtung SOMAS schieben, sondern wir müssen diese Daten immer in einer CSV-Datei aufbereiten. Sie müssen die in dem Iris Gateway herunterladen und Sie müssen sie dann wiederum händisch in SOMAS hochladen. Wenn es dazu eine Programmierschnittstelle geben würde, die einen automatischen Datenabgleich entsprechend sicher mit vertrauenswürdigen Anwendungen ermöglichen würde, hätten Sie natürlich im Workflow entsprechend Zeit gewonnen. Sie hätten auch mögliche Fehlerquellen reduziert. Das heißt, SOMAS hat hier eindeutig die Aufgabe, um diesen Workflow besser zu machen, eine entsprechend bidirektionale, technisch sauber ausgestattete Schnittstelle bereitzustellen. Und zu der Thematik mit weiteren Schnittstellen, Austausch von Daten, Trinkwasserqualität, sonstige Dinge, ist es genau das gleiche Thema. Also Sie brauchen grundsätzlich eine Grundschnittstelle, die sicher ist, die transportverschlüsselt funktioniert, die entsprechend eine saubere Basisinfrastruktur ist. Und dann können Sie sich auch überlegen, welche Datenformate Sie zusätzlich noch übermitteln wollen. Trinkwasserkontrollen, Lebensmitteluntersuchungen. Es gibt im Gesundheitsbereich, glaube ich, so viele Datenpunkte, die Sie übertragen möchten. Und wenn Sie einmal eine saubere Infrastruktur geschaffen haben, können Sie dann mit den Daten auch beliebig sich aussuchen, die sinnvoll digitalisiert übermittelt werden sollen.
Vielen Dank. Eine Dreiviertelminute wäre noch, Frau Schulz-Asche.
Ja, dann frage ich noch mal schnell Frau Dr. Köster-Steinebach, und zwar, wie aus Ihrer Sicht sichergestellt werden kann, dass die Patientinnen und Patienten hinsichtlich des Wissens um die Verarbeitung ihrer Daten, aber auch die neuen Möglichkeiten und Potenziale der Digitalisierung sichergestellt ist, dass die Patientinnen und Patienten mit dem Tempo, in dem es jetzt vorangeht, Schritt halten können.
Große Komplexität, kurze Antwort. Frau Dr. Ilona Köster-Steinebach ist Geschäftsführerin des Aktionsbündnisses Patientensicherheit.
Ja, vielen Dank für die Frage, die man, glaube ich, in 45 Sekunden überhaupt nicht beantworten kann. Tatsächlich ist es derzeit so, dass wir überhaupt keine Anleitung für Patientinnen und Patienten sehen, irgendwie mit dieser Digitalisierung zurande zu kommen. Es gibt vereinzelte Insellösungen. Das haben wir jetzt auch schon für die Gesundheitsämter festgestellt. Das ist im Gesundheitswesen noch viel ausgeprägter, die vielleicht für sich genommen ganz gut funktionieren, aber eben nur für diese eine Inselanwendung. Das große Problem, das wir sehen, ist, dass die Leitanwendung, die da wäre, um Patienten durch die Digitalisierung zu führen, aber auch durch das Gesundheitswesen, um sie besser zu informieren, um ihnen einen besseren Zugang zu geben, nämlich die elektronische Patientenakte, als attraktives Angebot, dass die nicht funktioniert. Und die muss in die Richtung ausgebaut werden. 45 Sekunden, sonst gerne eine Stunde mehr.
Ja, da müssen wir mal nach einem neuen Format suchen. Vielen Dank zunächst mal. Dann geht jetzt das Fragerecht wieder an die SPD-Fraktion. Und da begrüße ich die Kollegin Mechtild-Rabert. Sie haben das Wort. 7 Minuten stehen zur Verfügung.
Meine erste Frage geht tatsächlich auch an Frau Köster-Steinebach, also allerdings nicht für eine Stunde. Grundsätzlich ist es ja so, dass das Aktionsbündnis das Thema Patientensicherheit für nicht grundlegend gelöst hält und daher mit den disruptiven Ereignissen wie Pandemien also erst recht nicht zurechtkommt. Hier wäre dann meine Fragestellung, also wie kann denn hier dann die Digitalisierung den Versorgungsprozess in der Pflege tatsächlich besser steuern? Sie sprechen von weichen Faktoren, die es digital zu unterstützen gilt. Und erwähnen möchte ich auch, wie ist das Thema Barrierefreiheit integriert?
Frau Köster-Steinebach.
Ja, vielen Dank. Also zunächst mal haben wir für die Pandemiesituation vor allen Dingen das Problem gesehen, dass viele Versorgungsketten tatsächlich auseinandergebrochen sind, disruptiv gestört wurden. Selbst große Versorger wie Unikliniken hatten nicht mehr die Chance, Patienten einigermaßen strukturiert in eine Anschlussversorgung zu entlassen. Für Privatpersonen hat sich das insbesondere auch in der Pflege noch viel dramatischer dargestellt. Pflegeeinrichtungen, die keine Patienten mehr aufgenommen haben, die keine Patienten mehr aus dem Krankenhaus zurückgenommen haben. Ambulante Pflegedienste, die einfach überhaupt keine Versorgung mehr geleistet haben, selbst von Bestandspatienten. Und ein zentrales Problem, das wir eigentlich über Digitalisierung wesentlich besser aufgreifen könnten, wäre diese Bedarfe, die natürlich sich nirgendwo niederschlagen. Die sind immer individuell spürbar, deuten aber auf ein strukturelles Problem hin. Diese Probleme, diese Bedarfe, wir haben kein Mittel, die irgendwie zu erfassen, irgendwie zu strukturieren, eine Quantifizierung dafür zu bekommen, sondern das bleibt dann ein Problem, das die Akteure, die Angehörigen, die Patientinnen und Patienten vor Ort lösen müssen. Und Barrierefreiheit, danach haben Sie auch gefragt, gerade die Erfordernis, ganz viel ad hoc jetzt noch tun zu wollen. Wir haben auch ganz viel an kurzfristigen Digitalisierung gehört, hat, glaube ich, sowohl eine gute Patientenkommunikation als auch eine sicherheitsgerichtete Ausrichtung von Digitalisierungsprozessen als auch Barrierefreiheit sehr schnell beiseite gefegt, so nach dem Motto, wir müssen jetzt erstmal die Grundstrukturen auf die Reihe kriegen, was ja auch irgendwie ein Stück weit verständlich ist, aber was natürlich dazu führt, dass insbesondere diejenigen, die sowieso vor besonderen Hürden stehen, Versorgung zu bekommen, sichere Versorgung zu bekommen, dauerhaft versorgt zu werden, auf die Angebote nicht geeignet zugreifen können.
Vielen Dank. Frau Habert?
Ja, dann nehme ich das Thema Barrierefreiheit nochmal auf und Ihre Aussagen, dass die Patientengruppen, die es eh schon schwerer haben, also als andere, jetzt noch unberücksichtigter geblieben sind. Meine Frage richtet sich an Henning Tillmann. Wie steht es mit der Barrierefreiheit tatsächlich auch bei der Corona-Warn-App und bei sämtlichen Überlegungen, die jetzt diesbezüglich zu einer, ich zitiere Herrn Zils, sauberen Infrastruktur geschaffen wird, ist das überhaupt im Fokus?
Herr Tillmann.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist die Frage der Barrierefreiheit bei digitalen Systemen natürlich essentiell, was auch die Bedienung von Geräten oder Systemen betrifft, die teilweise de facto Standard werden. Also wir haben ja auch nicht nur eben die Corona-Warn-App, wo die Barrierefreiheit ziemlich gut umgesetzt worden ist. Also es ist ja schon auch so, dass es dann die Warnung betrifft, dass es die Nutzung generell betrifft. Und da die App in der Kernfunktionalität ja im Hintergrund funktioniert, in meisten Fällen auch kaum Interaktionen notwendig sind. Anders sieht es eben aus bei Apps wie der Luca-App, die ja zum Beispiel erforderlich sind, um in Restaurants reinzugehen oder in andere Örtlichkeiten. Da ist es mit der Barrierefreiheit eben schwieriger bestellt. Insbesondere zu Beginn war sie gar nicht gegeben. Und das ist natürlich insbesondere dann problematisch, wenn man zum Beispiel diese zur Voraussetzung macht, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Vielen Dank, Frau Rabat.
Das heißt, wenn der Deutsche Behindertenrat oder andere sich die Corona-Warn-App anschaut, im Hinblick auf die Vielfalt der Menschen mit Beeinträchtigungen, würde diese ein besonderes Plus bekommen oder sehen Sie denn doch noch Nachbesserungsbedarf?
Natürlich ist es so, dass es insbesondere bei der Bedienungsführung der Corona-Warn-App schon auch Verbesserungsmöglichkeiten gab. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt auf die Barrierefreiheit nur schieben, aber es gab schon häufig Komplikationen bei der Nutzung, weil Bedienelemente sich verschoben haben, das den Nutzerinnen und Nutzern nicht mitgeteilt wurde oder eben auch nicht wirklich erklärt wurde als Beispiel, was bedeutet eigentlich eine niedrige Risikowarnmeldung. Das sind aber eher Fragen, die, sage ich mal, alle betreffen, wo es schon deutlich Luft nach oben gäbe bei dem sogenannten UI und UX, so nennt man das, also bei der Bedienungsführung. Was die Barrierefreiheit betrifft, hat man sich aber schon stets bemüht, die App sozusagen für alle so zu öffnen, dass keiner Vor- oder Nachteile hat. Es gibt Probleme bei der Installation, das ist korrekt, und auch bei der Verwendung bei der BR-Ersteinrichtung, die aber eben auch mit dem Betriebssystem zu tun haben. Da aber dann in den meisten Fällen die Corona-Warn-App im Hintergrund eben funktioniert und sie ja eben gar nicht in der Dauernutzung notwendig ist, hat man ja gar keinen stetigen Kontakt bei der Verwendung, anders als bei anderen Apps.
Frau Haber, 30 Sekunden.
Dann verschiebe ich die Frage dann doch auf die nächste Runde.
Ja, nehmen wir in die nächste Runde. Und dann kommen wir jetzt zu zwei großen Blöcken der CDU-CSU-Fraktion von jeweils 6 Minuten. Und übrig sind aus der letzten Runde noch weitere 3 Minuten, sodass wir also jetzt den gesamtlängsten Block in der ganzen Anhörung haben. Frau Warken, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Schauen wir mal. Es sind viele Fragen auch schon beantwortet. Ich würde noch mal mit Herrn Dr. Stachwitz gerne beginnen und noch mal allgemein fragen, was denn aus seiner Sicht jetzt im Bereich der Digitalisierung gut helfen könnte, im Gesundheitswesen Pandemien zu bekämpfen. Hat er da vielleicht besondere Beispiele?
Herr Dr. Philipp Stachwitz ist ärztlicher Experte im Health Innovation Hub und hat jetzt das Wort.
Ja, Frau Hagen, vielen Dank für die Frage. Das ist ja eine recht allgemeine Frage, da könnten wir also wahrscheinlich auch 6 Stunden drüber sprechen. Digitalisierung im Gesundheitswesen, denke ich, hat das Potenzial ja in vielen Bereichen, ganz konkret im ÖGD, darüber haben wir schon ziemlich ausführlich jetzt hier gehört, aber natürlich auch im gesamten Bereich der Patientenversorgung, in der ambulanten und stationären Versorgung. Einfach die Pandemiebekämpfung findet ja in diesem Bereich statt, also dort eben die Patientenbehandlung auch zu unterstützen. Dann die Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen, das haben wir hier auch schon angesprochen, da ist schon drüber geredet worden. Und natürlich auch das Empowerment oder Enabling der Bürgerinnen und Bürger oder eben auch in ihrer Situation als Patientinnen und Patienten. Und schließlich auch die Unterstützung der Forschung. Also es gibt eine Vielzahl von Bereichen und dass wir hier Defizite in fast allen Bereichen haben, das ist schon hier auch besprochen worden. Und das hat die Corona-Pandemie ja auch durchaus gezeigt. Ganz konkret möchte ich jetzt nicht so sehr auf den ÖGD eingehen, weil da eben schon viel zu gesagt wurde, aber zum Bereich Patientenversorgung. Hier sehen wir einen ganz erheblichen Bedarf und auch das ist schon angesprochen worden an Vernetzung und Identitäten, also letztendlich die Schaffung einer Infrastruktur. Konkret hätte uns das sehr geholfen oder würde uns auch aktuell sehr helfen, in Notlagen eben eine Vernetzung innerhalb des Gesundheitswesens zu haben. Wir haben heute noch keine digitale Vernetzung, wir haben keine wirklich schon für den Datenaustausch zur Verfügung stehende Infrastruktur. Aber hier ist, das muss ich auch sagen, in den letzten 3 Jahren sehr viel endlich auf den Weg gebracht worden. Wir standen eigentlich vor 3 Jahren immer noch an einem Punkt, wo wir auch schon 2000 ungefähr standen, zu Beginn des neuen Jahrtausends oder Jahrhunderts. Hier ist also sehr viel sinnvoll, dass wir eben Daten austauschen können innerhalb des Gesundheitswesens. Dazu zählen sichere Identitäten, und zwar sowohl sichere Identitäten der Healthcare Professionals als auch der Laien, also der Bürgerinnen und Bürger. Auch die Nutzung der elektronischen Patientenakte ist etwas, was die Bürger und Bürgerinnen eben empowert, gleichzeitig aber eben auch hilft, Versorgung zu unterstützen. Ganz konkret Koordination bei der Behandlung. Wir werden ja sehen, dass im Folge jetzt der Corona-Pandemie wir sicherlich auch ein Krankheitsbild, was wir noch gar nicht richtig kennen, das Long-Covid-Syndrom, wird wahrscheinlich interdisziplinäre Behandlung notwendig machen und zeigt auch hier wieder den Bedarf an Kommunikation, an Austausch. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist auch, dass wir bessere Daten für den Bereich überhaupt zur Schaffung von Entscheidungsgrundlagen benötigen. Wir haben hier schon einige Punkte auch gehört, unter anderem das DIVI-Intensivregister ist angesprochen worden. Das sind sehr wichtige Fragen. Und schließlich brauchen wir auch bessere Daten für Forschung. Das heißt, wir brauchen eine sichere Infrastruktur, in der wir Daten nicht nur austauschen können im Bereich der Versorgung. Wir brauchen sichere Identitäten, um diesen Austausch überhaupt ermöglichen zu können. Und wir brauchen eben auch die Möglichkeit, Daten zu sammeln, in einer besseren Form natürlich unter Beachtung des Datenschutzes, aber eben Daten bereitzustellen für die Forschung. Denn viele Daten, die wir jetzt haben zu Covid-19, haben wir aus dem Ausland. Andere Länder, die hier in diesem Bereich besser aufgestellt sind, haben diese, sagen wir mal, diese Datengrundlagen bereitgestellt. Als positives Beispiel möchte ich nochmal herausheben den Bereich der Videosprechstunde. Wir haben gesehen, dass wir zu Beginn der Pandemie die Notwendigkeit hatten, das war auch in der Praxis, in der ich arbeite, die Notwendigkeit, eben Kontakte zu reduzieren. Die Videosprechstunde hat einen absoluten Boom erlebt. Möglich war das aber nur, weil wir genau, und das muss man fast sagen, zufällig, oder es war ein Glücksfall, im Herbst 2019 der GKVSV und die KBV alle Voraussetzungen geschaffen hatten. Die regulatorischen Voraussetzungen, es waren die technischen Voraussetzungen da, es gab zertifizierte Dienstleister, und dann konnte sozusagen auf Knopfdruck dieses Werkzeug für die Pandemie genutzt werden. Und das ist im Grunde das, so ein bisschen, was ich glaube, Herr Tschirsich vorhin gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Basisdigitalisierung. Diese ist aber angestoßen worden. Das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir sind wirklich auf dem Weg, jetzt diese Basisdigitalisierung zu beschreiten. Natürlich stehen wir am Anfang, aber es werden sehr wichtige Schritte gerade im Moment gegangen. Also insofern, Videosprechstunde ist ein ganz positives Beispiel. Sicherlich auch eben Intensivregister hatte ich schon genannt, aber auch Werkzeuge in den Gesundheitsämtern, wie zum Beispiel Climedo zur Quarantäneüberwachung, also eines der Werkzeuge, was hier ja eingeführt wurde. Zum Bereich des ÖGD möchte ich mich am Abschluss doch noch mal kurz äußern. Ich denke, was hier auch schon angesprochen worden ist, die Notwendigkeit von Schnittstellen und einheitlichen Datenformaten für die Arbeit der Gesundheitsämter, das ist sehr offen gelegt worden hier auch in der Pandemie, dass das dringend notwendig ist und dass die Gesundheitsämter so etwas benötigen. Ich denke, und das haben wir auch im Health Innovation Hub durchaus so bearbeitet, man braucht hier eine zentrale Stelle, die ist im Grunde zu schaffen, denn die gibt es heute nicht, die die Gesundheitsämter dabei unterstützt, solche Standards zu schaffen, möglicherweise oder idealerweise auch Software zu zertifizieren, die Gesundheitsämter einsetzen, damit umgekehrt die Anbieter solcher Software eben das auch dann sich darauf einstellen können. Und auch diese zentrale Stelle sollte auch die Gesundheitsämter unterstützen bei ihrer Tätigkeit, also sich weiter zu digitalisieren. Das gilt in jedem Fall sicher für die Pandemiebekämpfung, für den gesamten Bereich des Infektionsschutzes, aber im Grunde auch für alle anderen Aufgaben.
Vielen Dank, Herr Stachwitz. Frau Warken.
Ja, dann kann ich vielleicht daran nochmal anknüpfen. Herr Dr. Stachwitz, Sie hatten ist ja einiges schon angesprochen, aber vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihrer Einschätzung generell, wie der digitale Fortschritt in den Arztpraxen ist. Es gab dazu ja auch einiges an Gesetzgebung in der Wahlperiode zum Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Also wie ist da Ihre Einschätzung, was die Arztpraxen betrifft? Und dann vielleicht noch die Auswirkungen auch dieser ganzen Digitalisierung der digitalen Formate, der Anwendungen auf das Patienten-Arzt-Verhältnis. Was sind da vielleicht auch Empfehlungen?
Ja, also einmal zu den Arztpraxen. Wir sehen ja, dass die Arztpraxen im Moment vor einer sehr großen Herausforderung allein durch die Pandemie stehen, durch das Thema sowohl Behandlung und Unterstützung der Patientinnen und Patienten als auch dann das gesamte Thema Impfen. Die Arztpraxen sind ja hier das Rückgrat dieser ganzen Impfkampagne. Und jetzt steht vor den Arztpraxen die Aufgabe, sich zu vernetzen, stärker mit dem Gesundheitswesen. Ich denke, also mit allen anderen Stellen im Gesundheitswesen und sich selber auch noch stärker zu digitalisieren. Arztpraxen sind bereits sehr hoch digitalisiert, aber die Ärztinnen und Ärzte brauchen hier eine Unterstützung. Aus unserer Sicht wäre es durchaus sinnvoll, aus meiner persönlichen, dass hier es nochmal eine stärkere Unterstützung gibt für die digitalen Tools in den Arztpraxen. Diese müssen modernisiert werden. Dazu kommt, und das kann auch vielleicht eine gesetzgeberische Unterstützung nochmal sein, dahinzu kommt, dass die Ärztinnen und Ärzte eine ganz wichtige Rolle einnehmen, das ist vorhin auch schon angesprochen worden, als Unterstützerinnen und auch Unterstützer und auch Erklärer sozusagen für die Patientinnen und Patienten. Denn wenn die Patientinnen und Patienten stärker digitale Werkzeuge nutzen wollen und müssen in Zukunft und wir das ja auch befördern wollen, müssen wir auch die Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich befähigen. Und das sind Ausfort- und Weiterbildungsmaßnahmen, wo man sich vielleicht auch vorstellen kann, und das bezieht sich im Übrigen nicht nur auf Ärztinnen und Ärzte, sondern auch auf die anderen Gesundheitsberufe, dass hier vielleicht die BZGA eine wichtige Rolle spielen könnte. Eine weitere wichtige Sache noch zur Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte. Ich glaube, wir brauchen hier auch noch mehr die Wertschätzung in der Frage, dass wir sagen, die Beratungstätigkeit der Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich und auch im stationären Bereich für Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel eine elektronische Patientenakte nutzen wollen, die wird im Moment nicht vergütet. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat das gefordert, das ist, aber es gibt bisher keine Vergütungsziffer dafür. Also ich glaube, das wäre sehr von Bedeutung. Das Arzt-Patienten-Verhältnis, es wird ja häufig die Frage gestellt, ob Digitalisierung des Arzt-Patienten-Verhältnisses oder das Patienten-Arzt-Verhältnis stören kann. Ich bin ganz klar der Auffassung, dass es eigentlich eher eine Unterstützung dieser Beziehung geben kann. Wir sehen jetzt, auch das ist auf den Weg gebracht worden, die Kommunikation durch einen Sofortnachrichtendienst, man könnte auch sagen Messenger. Zunächst wird er eingeführt zwischen Ärztinnen und Ärzten. Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. Davon profitieren auch Patientinnen und Patienten. Was mir aber auch sehr wichtig erscheint, ist, wir haben heute keinen digitalen Austauschweg zwischen Ärzten und Patienten. An keiner Stelle. Es ist vorhin schon auf die Identitäten hingewiesen worden. Wir brauchen hier sichere Austauschwege. Häufig sehen wir, dass im Gesundheitswesen leider unsichere digitale Wege genutzt werden, vielfach auch von Patienten selbst beschritten. Patienten schicken uns E-Mails, obwohl wir sie darauf hinweisen, dass das eigentlich unsicher ist. Und hier brauchen wir einen sicheren Weg. Wir haben diesen Weg, wenn Patientinnen und Patienten jetzt eine elektronische Gesundheitskarte bekommen, endlich mit PIN. Denn hier fehlt es, ich glaube, im Bereich von mehreren 10 Millionen noch. Patientinnen und Patienten haben derzeit keine EGKs mit PIN. Das heißt, sie können ihre digitale Identität eigentlich noch nicht wirklich wahrnehmen in dieser Rolle und ein Kommunikationspartner der Ärztinnen und Ärzte sein. Und ich glaube, das führt eher zu einer Stärkung des Arzt-Patienten-Verhältnisses und nicht zu einer Schwächung. Also ich glaube, hier können wir ganz wichtige Wege gehen, wenn wir die Patientinnen und Patienten jetzt noch stärker enablen oder auch Bürgerinnen und Bürger. Denn Kommunikation zwischen ÖGD und Bürgerinnen und Bürgern findet auch häufig der Not geschuldet per E-Mail statt im Moment.
Vielen Dank. Jetzt sind noch 4,5 Minuten übrig. Frau Warken.
Ja, dann hätte ich jetzt eine Frage nochmal an Herrn Dr. Bornhofen. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem digitalen Impfnachweis sammeln können? Wie ist vielleicht grundsätzlich der Stand der Impfungen bei Ihnen? Und konnten Sie schon Erkenntnisse sammeln mit der sogenannten Impfspringerliste, die ja in Offenbach zum Einsatz kommt?
Herr Dr. Darf ich direkt antworten?
Ja, Herr Dr. Ja. Bornhofen.
Vielen Dank. Also erstmal der digitale Impfausweis. Da kann ich dazu sagen, dass es verschiedene Varianten in Hessen gab. Hier in Offenbach haben wir die gewählt, dass die Informationen vom Land verschickt werden. Das ist auch erfolgt. Und die Anwendung von dem gleichen, zum Beispiel haben wir gerade hier, wir haben einen wichtigen Fußballclub für die Stadt und da ist jetzt die Frage, wen lassen wir da alles rein und wie können wir das nachweisen? Da hat leider dieser Nachweis jetzt noch keine, spielt noch keine so große Rolle, weil das ist alles erstmal im Aufbau befindlich. Ja, dann war die Frage, wie ist der Stand? Offenbach ist eine kleine Großstadt mit einem hohen Migrationshintergrund und wir haben uns sehr bemüht, gerade auch in die Migrationskreise hineinzukommen mit wechselnden Erfolgen. Also die Moscheen haben das teilweise gut angenommen. Wir impfen eben auch in Moscheen. Aber trotzdem spüren wir jetzt, dass wir an eine Grenze, an eine Sättigung kommen, weil die Menschen, die sehr stark hinterher waren, die es haben wollten, die sind jetzt eigentlich fast alle geimpft. Und und jetzt wird es schwierig, den Rest noch zu erreichen. Und die STIKO hat ja vor kurzem ein Papier Nummer 8 herausgegeben, wo praktisch nochmal die Szenarien für den Herbst dargestellt worden sind. Und ein Szenario war eben, wenn wir 65% durch Impfungsrate erreichen. Und davon sind wir halt noch entfernt. Und da müssen wir uns wirklich anstrengen, hinzukommen, weil ansonsten sehen wir halt wirklich eine vierte Welle. Wir bemühen uns wirklich sehr. Wir machen Wurfsendungen. Aber das geht halt in so einer großen Stadt, wie wir es sind, werden die Sachen eben manchmal auch dann eben weggeworfen. Nicht alle sind so digital affin. Wir haben das Problem mit den vielen Fremdsprachen. Wir sind da, glaube ich, wirklich vorbildlich, aber trotzdem haben wir Schwierigkeiten, eben alle Kreise zu erreichen. Hinzu kommen halt eben noch die Probleme, die wir dadurch haben, dass AstraZeneca mehr oder weniger schlecht geht, obwohl ja eigentlich die Kombination aus Astra und mRNA den besten Impfschutz gibt. Also auch da nochmal ein großes Kommunikationsproblem. Und um noch zur Impfspringerliste zu kommen, das war eine Idee, die bei uns aufgekommen ist, nämlich die sogenannten No-Shows, also die Leute, die gar nicht kommen. Und diese Rate ist relativ hoch, weil es ja mittlerweile verschiedene Wege gibt, wie man sich impfen lassen kann. Man kann zu seinem Hausarzt gehen, man kann teilweise zum Betriebsarzt gehen. Es gibt diese Impfspringerliste, hat so funktioniert, dass eben Menschen, die also jetzt früher noch eine Berechtigung hatten, das hat sich ja auch wieder alles geändert, dass die sich anmelden konnten und sich bereit erklärt haben, eben kurzfristig innerhalb von 30 Minuten aufzukreuzen, denn sie wissen, dass die Vials, wenn sie mal angestochen sind, muss der Impfstoff ja in einer gewissen Zeit verbraucht werden. Und das hat wirklich gut funktioniert am Anfang. Am Ende gab es eben auch das eine oder andere Problem, weil eben viele Menschen dann eben schon sich beim Hausarzt hatten impfen lassen. Aber grundsätzlich war das eine gute Idee. Und wir kämpfen wirklich weiter und sind bemüht, unsere Impfquote weiter hochzutreiben. Die ist ansonsten so etwa im Durchschnitt. Da gibt es immer mal ein bisschen Probleme bei der Verrechnung. Aber also da gibt es weder sind wir besonders schlecht, noch eben irgendwie so gut wie Israel. Und auch da hat ja eine gewisse Sättigung eben erreicht.
Vielen Dank, Herr Dr. Bornhofen. Dann haben wir jetzt noch für jede Fraktion eine Runde vor uns. Und den Anfang macht die SPD-Fraktion. Frau Mattheis, 6 Minuten und aus der früheren Runde 30 Sekunden.
Ja, die Fragerunde übernimmt der Herr Hartmann.
Herr Vorsitzender, Herr Hartmann, liebe Hilde Mattheis, herzlichen Dank. Mit Ihrem Einverständnis, Herr Vorsitzender, würde ich die erste Frage gerne an Herrn Henning Tillmann richten. Wir haben ja einige Ausführungen zur Corona-Warn-App vernommen, zu der Entwicklung dieser Corona-Warn-App. Ich frage das jetzt mal sehr offensiv angesichts der Kürze der Zeit auf dem Punkt. Was macht man mit einer solchen Corona-Warn-App nach der Pandemie? Wie kann das denn eigentlich anderweitig eingesetzt werden? Weil wir hatten ja als Bund schon seit 2015 zum Beispiel die Nina-Warn-App mitentwickelt und finanziert. Und können Sie das auch nochmal vor der europäischen Landkarte einordnen? Wir sind ein geeinter Kontinent, da gibt es ja unterschiedliche Akzeptanz solcher Modelle. Gibt es einen europäischen Ansatz? Gibt es eine Möglichkeit, das für Bevölkerungs- oder Zivilschutz weiterzuentwickeln? Was haben Sie sich in Ihren Kreisen gedacht? Und die zweite Frage geht an Herrn Tschirsich, dass Sie vielleicht auch nochmal die europäische Dimension, was die Vernetzungsmöglichkeiten angeht und den Datenschutz. Und dann der dritte Hinweis, wir haben als Kolleginnen und Kollegen sehr oft jetzt auch über Datenschutz gesprochen. Es liegt übrigens auch an uns im Deutschen Bundestag, ob wir bei Sachverständigenanhörungen Herrn Kälber, den Datenschutzbeauftragten, einfach vor die Klammer ziehen und regelmäßig bei den Dingen einbeziehen. Er hat ja auch eine sehr deutliche Stellungnahme abgegeben, wie langsam die Einbeziehung war oder wie knapp auch die Zeiten waren, wenn es um Datenschutz ging. Da hätten wir auch den Bundesdatenschutzbeauftragten direkt einbeziehen können in den letzten anderthalb Jahren. Da gab es eine Menge gute Hinweise. Deswegen die 2 Experten mit diesem Annex nochmal, was den Bundesdatenschutzbeauftragten angeht.
Vielen Dank, Herr Tillmann.
Ja, vielen Dank. Ja, die Frage, wie geht es weiter? Ich fange mal mit den Apps generell an. Also wie die Frage ist, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, mit der Einschränkung des Datenschutzes können wir uns vorstellen, dass wir auch nach, sage ich mal, wenn die schlimmste Phase der Pandemie vorbei ist, uns vorstellen, dass wir uns in Listen eintragen oder dass wir uns mit einer App einchecken müssen, und eintragen, wo wir wann sind. Ich würde sagen, aus meiner Sicht, nein, das muss irgendwann enden. Die quasi harten Maßnahmen, auch die Einschränkung innerhalb des Datenschutzes, muss beendet werden. Nun ist aber die Corona-Warn-App eben etwas anderes, weil sie tatsächlich ja so gesehen nicht in meine persönliche Freiheit eingreift, weil sie auch nicht in meine Selbstbestimmung eingreift. Die könnte man theoretisch natürlich weiterlaufen lassen und würde dann über Risikokontakte gewarnt werden, wenn man denn jemanden hat, der mit dem man Kontakt hatte, der positiv getestet war und das auch über die App teilt. Die Frage ist natürlich, ob es dann auch noch eine weitere Akzeptanz gibt, insbesondere wenn sie Corona-Warn-App heißt, dass es sicherlich einen Punkt gibt, die man dann eher vielleicht wieder in die Schublade stecken kann, aber dann natürlich auch ein Grundmodell hat, was man wieder verwenden kann. Wichtig ist, und das möchte ich immer wieder nochmal betonen, die Grundlage der Corona-Warn-App ist eben keine eigenständige deutsche Entwicklung, sondern es ist ein Grundmodell, das von den Betriebssystemherstellern ermöglicht wurde. Das heißt, wenn die Betriebssystemhersteller auch sagen, wir machen unsere Schnittstelle dicht, das haben sie angekündigt, sobald die Corona-Pandemie, sage ich mal, abebbt. Das ist ja weltweit noch längst nicht der Fall, also deswegen wird das noch einige Zeit dauern. Aber sobald die Schnittstelle dicht wäre, wäre auch die Corona-Warn-App tot. Und diese Abhängigkeit, die muss einem klar werden. Und da die europäischen anderen Apps eben auch auf diesem Modell basieren, und gibt es ja mittlerweile auch gemeinsame Schnittstellen. Und ja, man hätte sich natürlich eine gemeinsame Corona-App vor einem Jahr vorstellen können, die direkt überall ausgerollt wird. Vielleicht sind wir bei der nächsten Pandemie weiter und schaffen das dann auch auf europäischer Ebene.
Vielen Dank. Dann sind jetzt noch 2:30 für Herrn Schirsich übrig.
Ja, vielen Dank, dass die Frage auch noch an mich gerichtet worden ist zum Thema europäische Dimension der Vernetzung und Datenschutz. Das zum Thema Corona-Warn-App haben wir gemerkt, Vernetzung hilft. Das ist aber hier eine dezentrale, sagt man, eine Handover möglich, eine Vernetzungsmöglichkeit, wo wir hier eine absolut vorbildliche Lösung haben, was das Thema Datenschutz angeht. Herausforderungen im Datenschutz stellen sich dagegen auf anderen Ebenen. Insbesondere das Thema, Herr Kelber, BFDI wurde ja schon angesprochen, dass wir hier teilweise eine unterschiedliche Umsetzung der DSGVO in verschiedenen Ländern erleben. Zum Beispiel das Thema, darf ich Gesundheitsdaten auf US-amerikanischen Cloud-Plattformen verarbeiten oder EU-Töchter davon heranziehen. Da gibt es Unklarheiten. Dann wandern Anbieter, die in Deutschland solche Daten verarbeiten, gerne mal zum Beispiel in andere Länder. Wir sehen zum Beispiel Doktorlieb vermittelt Impftermine, ein Beispiel nur. Ist in Frankreich ansässig, verarbeitet über die Amazon Cloud. Hier in Deutschland wäre das möglicherweise ganz anders bewertet worden. Wir hatten da jetzt ein riesiges Datenleck, das dort quasi 150 Millionen Patientenbesuchdaten frei zugänglich waren. Hier brauchen wir mehr Koordination auf der EU-Ebene, was die Durchsetzung der bestehenden, EU-weit bestehenden Regularien angeht. Und hier möchte ich mir auch gleich anschließen, was Sie dann gesagt haben, den Herrn Professor Kelber vor die Klammer ziehen, ist das sicher auch hilfreich, um die Perspektive einzusetzen und einzubeziehen. Auch das Thema Videosprechstunde, was ja vorhin auch schon mal Thema war. Auch hier haben wir wieder das Thema unterschiedliche Standards. Hier haben wir zum Beispiel das Video-Ident-Verfahren, wo wir per Video identifiziert werden. In Deutschland gelten dort andere Ansätze als in anderen Ländern. Und was wir hier verhindern müssen, ist ein Wettbewerb zu dem Anbieter mit den niedrigsten Standards. Hier werden schon Standardisierung vorangebracht, aber wir müssen hier darauf bestehen, das hohe Datenschutz und damit auch hohe Sicherheitsniveau, was wir hier leben, auch durchzusetzen in der Umsetzung der DSGVO, dass wir eben nicht die Möglichkeit haben, den Lowest Common Denominator, irgendwie den unsichersten, aber damit kostengünstigsten Anbieter in der EU hier mit dem im Wettbewerb stehen zu müssen.
Vielen Dank. Jetzt, Herr Hartmann, ist noch 30 Sekunden Zeit.
Mir verbleibt der Dank und das Unterstreichen des Hinweises vor allen Dingen von Herrn Tillmann. Die Schnittstellen sind nicht in europäischer oder deutscher Hand, auch nicht in unserer Regierungsverantwortung, sondern das machen globale Tech-Konzerne. Und da müssen wir uns auch Gedanken machen, dass wenn wir solche Apps programmieren, sie nicht nur für den Fall Corona und nicht nur in Abhängigkeiten herzustellen, sondern die DSGVO gilt auch weiter. Danke.
Ja, besten Dank. Dann wandert das Fragerecht jetzt weiter zur AfD. 5 Minuten, Herr Münzenmeier.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine ersten Fragen gehen an Herrn Fasunge. Und zwar geht es um die Corona-Warn-App. Die war jetzt einige Male schon Thema. Und wir haben derzeit, meinen Kenntnisstand nach, ca. 30 Millionen Downloads. Haben Sie Erkenntnis darüber, wie viele Deinstallationen das im Zeitverlauf auch gab? Hat man da irgendwie eine Übersicht, wie viele Leute haben das wieder deinstalliert und wie viele Leute haben es denn momentan auch wirklich auf dem Handy noch?
Herr Martin Georg Fassolle ist Projektleiter Corona Warn App bei Agile Software Engineering bei SAP und Senior Development Manager SAP. Herr Fassolle.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wie Sie gesagt haben, wir haben knapp 31 Millionen Downloads, ich glaube 30,6 Millionen heute. Und wir haben über das Uninstall-Verhalten keine genauen Daten. Das liegt an den App Store-Regelungen. Wir können es auf Android sehen. Und wir rechnen mit einer Netto-Benutzerzahl basierend auf diesen Daten von zwischen 23 und 25 Millionen Nutzern.
Vielen Dank, Herr Münzenmeier.
Vielen herzlichen Dank. Dann nochmal zur Warn-App, auch wieder an Sie, Herr Fassolle. Und zwar auf dem Informationsblatt zu den Kennzahlen der Corona-Warn-App ist zu lesen, dass 39% der Nutzer mit einem positiven Eintrag darauf verzichtet haben, andere zu warnen. Haben Sie Informationen darüber? Gibt es da irgendwelche Statistiken, wie viele Nutzer positiv getestet wurden, das Ergebnis aber gar nicht erst irgendwie eingetragen haben? Weil in dem Informationskennblatt gibt es ja eine Prozentzahl. Und haben Sie irgendwelche Informationen darüber, warum die Leute darauf verzichtet haben, andere zu warnen?
Ja, wir haben genau diesen Punkt natürlich intensiv untersucht. Das hat was zum Teil mit der Benutzerführung zu tun, die gerade einmal besprochen worden. Es gibt ja, da wir ja keinen allgemeinen gesetzlichen Rahmen haben, für jede Aktivität die Konsenspflicht beim Benutzer der App. Und wie Sie sich ja vorstellen können, reagieren die Menschen, wenn die eine rote Kachel sehen, vollkommen unterschiedlich. Eigentlich ist man ja davon ausgegangen, dass wenn man die App installiert, anderen Menschen warnen will. Wir nennen das altruistische Hilfe, weil in dem Moment, wo ich ja die rote Kachel für mich erhalten habe, ja keinen eigenen, in Anführungszeichen, egoistischen Nutzen davon hat. Wir haben dann sehr viel mit Gaming-Theorie und auch mit der Uni Passau daran gearbeitet und haben dann das Verhalten der Warnquote auf über 60% gesteigert. Und wir kommen dann quasi in Werte rein, wo wir jetzt eigentlich genauere User-Studies machen müssen. Was hält dann Nutzer davon ab, noch anderen zu helfen? Man müsste hier sehr stark mit Emotionalität arbeiten, ist das Feedback der Psychologen. Wir haben jetzt, wie gesagt, den Wert zwischen 60% und 70%, was, glaube ich, in Ordnung ist und was ja, wie Sie sehen, in vielen Aktivitäten in der Pandemie ein Wert ist, wo man kooperativ arbeiten kann. Ich wollte das vorhin noch einmal auch sagen bezüglich der App. Mir ist das sehr wichtig. Wenn Sie mich letztes Jahr gefragt haben, schaffen wir mit einer App 35 Millionen Downloads? Das ist ein Challenge. Damit ist der Bundesregierung uns was in der Pandemie gelungen, was wirklich eine hohe Downloadquote ist. Und das heißt, die Nutzer brauchen als oberstes Gut Vertrauen. Wenn wir über Datenschutz auch immer reden, muss man sich genau diesen Vertrauenspunkt vor Augen halten. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und dieser Vertrauenspunkt, der spielt auch bei diesen Teilungen eine Rolle, dass man also sicher sein kann, meine Daten können nicht verfolgt werden. Ist es wirklich sicher? Bei der Frage genau, warum nicht geteilt wird, ist es komischerweise so, dass 15 bis knapp 40% häufig angeben, sie sind sich unsicher, was mit ihren Daten passiert. Also wir müssen, heißt das auf gut Deutsch, sowas wie digitale Fitness hinkriegen, auch in der Bevölkerung. Es ist ja ganz schwierig, so ein Tool einzusetzen in einer Pandemie, in so einer Situation, in der wir jetzt sind. Das kriegt man, glaube ich, über die Jahre besser hin. Und meine größte Sorge ist, wenn wir hoffentlich durch die Pandemie irgendwann durch sind, dass wir dann wieder einen Pandemieplan in die Ecke legen, dann 10 Jahre warten und dann erst anfangen. Wir müssten also, und dafür würde ich auch sehr stark werben, trotz Bundestagswahlkampf, an dem Term Nachhaltigkeit arbeiten. Wie kriegen wir die ganzen Prozesse in den Griff und wie kriegt man die Fitness in der Bevölkerung hin? Weil die Annahme ist natürlich schon, wenn so ein Tool permanent im Einsatz ist, dass dann viele Fragen und Befürchtungen, die man in einer kritischen Situation hat, sozusagen geklärt werden können.
Vielen Dank. Zeit für eine halbe Minute wäre noch, Herr Münzenmeier.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich gebe Gas. Es geht um die Funktion des Symptomtagebuchs. Dazu hätte ich auch noch einige Fragen, Herr Fassolle. Vielleicht könnten Sie mir noch mal sagen, ist das an eine zentrale Datenbank des RKI angeschlossen? Wenn nein, arbeitet man daran? Warum ist es noch nicht passiert? Wie viele positive Tests sind inzwischen in die Warn-App insgesamt eingetragen worden? Und wie viele davon hatten einen schweren, also Hospitalisierung, oder einen kritischen Krankheitsverlauf, also Intensivbehandlung? Und haben Sie Erkenntnisse, wir hatten überhaupt keine Symptome nach Eingabe eines positiven Tests? Dankeschön.
Sehr viele Fragen. Es gibt dazu ja vom RKI ein Statistikpaper, wir veröffentlichen das genau. Ich wollte es auch nochmal, ich glaube, der Punkt, den Sie gerade sagen, ist, dass wir auch einen Vorschlag, wie man natürlich jetzt Nachhaltigkeit weitergeht, dass wir die Datenlage verbessern. Wir haben ja eine eindeutige Indikation. Wir haben ja zusammen mit dem RKI quasi eine freiwillige Datenspende eingebaut, die sehr stark angenommen wird, wo genau diese Fragen angegangen werden. Und die werden auch vom RKI ausgewertet.
Vielen herzlichen Dank, Herr Fassunge. Die Zeit ist da jetzt um. Und wir kommen dann jetzt zu der CDU-CSU-Fraktion, die so freundlich war, den Vorsitzenden, der ihr ja angehört, zu bemächtigen, zwei Fragen oder drei zu stellen. Vielleicht darf ich eine noch mal im Zusammenhang an Herrn Fassunge richten mit dieser Frage, was passiert eigentlich, wenn alle Deutschen außer den Kindern durchgeimpft sind und denen, die sich weigern, und wir es dann hier im Griff hätten. Das Zertifikat, was in die Warn-App integriert ist, ist ja ein Covid-Zertifikat der EU, wenn ich das richtig verstehe. Also ein digitales Covid-Zertifikat der EU. Und wir werden die Sorgen ja nicht gleichzeitig loswerden. Und auf der ganzen Welt werden wir sie erst recht nicht gleichzeitig loswerden. Stell mir vor, dass die Impfkampagne weltweit, bis wir bei 7,5-8 Milliarden Menschen sind, noch lange dauert. Und dann werden wir auch Auffrischimpfungen brauchen und der Impfschutz wird wieder zurückgehen. Also deswegen, wie ist denn angesichts der Eigentumsverhältnisse, sagen wir, die Verlässlichkeit, dass ich dieses digitale Zertifikat weiter pflegen kann? Müssen wir dafür noch was politisch tun?
Also das digitale Zertifikat in der Bundesrepublik hat momentan eine technische Laufzeit von einem Jahr. Das heißt, die ersten Zertifikate werden technisch in der Bundesrepublik ablaufen im Mai nächsten Jahres. In der EU gibt es da verschiedene Zeiträume vom halben Jahr bis zu 2 Jahren. Und wir sind gerade in Gesprächen mit dem BMG und auch mit dem Bundeskanzleramt. Wie ist jetzt der Forecast für die Welle 4? Wir werden mit diesen Dingen weiter umgegangen.
Ja, vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Dr. Stachwitz, der ja auch über Digitalisierung im stationären und im ambulanten Versorgungsbereich gesprochen hat. Ich hoffe, dass sie nicht zu philosophisch ist. Ich habe heute manchmal das Gefühl, dass die Vorstellung existiert, es wäre möglich, den Menschen digital abzubilden und gewissermaßen seine Krankheitsgeschichte niederzulegen in digitalem Dokumentieren. Ich würde mich persönlich weigern, mich korrekt und vollständig beschrieben zu finden, wenn man auf meinen Avatar verweist. Ich würde sagen, der Avatar mag eine Karikatur von mir sein, aber er ist ja sicher keine vollständige Wiedergabe. Wie ist Ihr Eindruck zu der Frage der Ergänzung dessen, was ich in der elektronisch geführten Akte vorfinde, durch persönliche Begegnung mit Anamnese und Befunderhebung?
Ja, also bei der Frage, ob man einen digitalen Avatar als Ersatz für den Menschen nehmen kann, ich glaube, da sind Sie und ich einer Meinung. Als Arzt bin ich der Meinung, dass wir weit, weit und auch, glaube ich, zum Glück davon entfernt sind und sein sollten, das zu tun. Ich glaube aber natürlich, dass wir, und Sie haben es ja schon angesprochen, dass wir die Patientenversorgung, sei es in der Pandemie oder auch bei sämtlichen anderen Erkrankungen im Grunde, die ist sehr komplex. Und wir sollten sie ergänzen durch Informationen. Aber Anamnese und Befunderhebung und den persönlichen Kontakt dürfen wir und können wir in vielen Fällen nicht ersetzen durch Digitalisierung. Sie sind die Digitalisierung, die Informationen, die wir digital zur Verfügung stellen, sicher zur Verfügung stellen, müssen immer eine Ergänzung sein. Ich glaube aber, und das ist auch mein eigenes immer wieder Erleben in meiner ärztlichen Praxis, viele Informationen fehlen einfach, obwohl sie da sind, obwohl die Patientinnen oder Patienten mir die auch gerne geben würden, sie haben sie aber schlichtweg nicht. Und ich glaube, hier ist die Stärke dessen, was wir tun. Und das ist das, worüber hier schon mehrfach gesprochen wurde. Das ist der Aufbau jetzt endlich einer Infrastruktur, wo wir zum Glück jetzt große Schritte vorangegangen sind. Das, was ich gerne als Basisdigitalisierung bezeichne, Und das kann uns helfen. Und dann können wir lernen, wo uns das weiterhelfen kann. Aber dass wir den Anamnese, Befunderhebung und den gesamten Menschen ersetzen durch Digitalisierung, also da, glaube ich, sind wir uns einig jetzt auch als Ärzte, dass das, mir erscheint das nicht sinnvoll und sehr weit in einer Zukunft zu legen, die ich wahrscheinlich auch nicht mehr erlebe.
Vielen Dank. Dann noch eine kurze Frage an Frau Dr. Köster-Steinebach. Wenn ich mit Menschen spreche, die Covid-19-Betroffene mit Long-Covid-Erscheinungen haben. Wir hatten in einer früheren Anhörung mal da uns ausgetauscht, dass wir da inzwischen 50 verschiedene Symptome registrieren und dass wir eine ganze Fülle von Fachgebieten in die Versorgung und in die Rehabilitation dieser Patienten einbinden. Dann treffe ich dort auf eine Erwartung, dass dieses Gesundheitswesen alle Erkenntnisse, die dort gesammelt werden, zusammenführt und allen Patienten nutzbar werden lässt. Also jeder kleine Erfolg, der irgendwo erzielt wird, jede erzeugte Erkenntnis solle einfließen in eine Gesamtauswertung. Wie würden Sie dieses Verhältnis von Datenschutz und Integration aller verfügbaren Daten bei unbekannten Krankheitsbildern werten?
Ja, vielen Dank. Tatsächlich glaube ich, wir hatten vorhin auch viel darüber gesprochen, Herrn Kelber frühzeitig in Diskussionen mit einzubeziehen. Ich bin davon überzeugt, dass es genauso wichtig ist, Vertreterinnen und Vertreter der Sichtweise einzubeziehen, dass es auch um den Schutz von Leben und Gesundheit von Patientinnen und Patienten geht. Und dazu ist es wichtig, dass Daten sowohl über erfolgreiche Behandlungen als auch über eine Patientin und Patient, über deren Geschichte, über Vorerkrankungen, über Begleitumstände tatsächlich zur Verfügung stehen, damit sie dann auch gegeben werden können. Das fand ich eben sehr gut formuliert.
Jetzt habe ich Ihnen leider die Frage gestellt und muss Sie trotzdem unterbrechen, weil unsere Zeit um ist. Tut mir leid, aber vielleicht kommen wir anders nochmal drauf zurück. Das Fragerecht geht zu Herrn Kollegen Höferlin von der FDP-Fraktion und er hat 5 Minuten.
Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Ich habe nochmal, nehme das nochmal auf, 2 Punkte. Erstens eine Frage an Herrn Tschirsich und danach nochmal eine Frage an Herrn Fasunge. Einmal die Frage, Sie hatten geschrieben und auch vorhin ausgeführt, wegen der digitalen Grundstruktur und es ging jetzt auch an ein paar Punkten um, wie können wir in Zukunft umgehen. Bei der Vergabe von Impfterminen schreiben Sie, dass es sei keine skalierbare Lösung vorhanden, Impftermine zwischen Ärzten und Impfwilligen zu organisieren. Unter anderem hat ja Staatsministerin Baer die Initiative Sofort Impfen aus dem Projekt Update Deutschland vorgestellt. Und ist das Ihrer Einschätzung nach eine skalierbare Lösung oder wäre vielleicht eine skalierbare Lösung vorstellbar gewesen und wie sähe die aus? Und ich stelle auch gleich die Frage an Herrn Fasunge danach, vielleicht können sich die Zeit ein bisschen aufteilen. Es ging auch um die Frage, wie sieht denn die Zukunft der Apps aus und der Systeme? Auch wenn die Hersteller der Hardware in Zukunft das Kontakterfassungsmodul sozusagen abschalten, da sie ja Projektmanager sind und wahrscheinlich viel stärker als die Bundesregierung mit den entsprechenden Herstellern sprechen, gibt es denn irgendwelche Planungen, so etwas jederzeit wieder reaktivierbar zu machen, falls eine weiter Corona-Lage irgendwann wieder aufflammt oder eine andere Epidemie loslegt, dass man wieder solch eine Funktion sehr schnell wieder aktivieren kann? Das müsste ja auch durchgehend im Hintergrund gepflegt werden. Gibt es da Pläne oder Ideen?
Vielen Dank. Wir fangen an mit Herrn Tschirsich.
Ja, ich bedanke mich für die Frage. Zum Thema Impfterminvermittlung. Warum ist das überhaupt ein lohnenswertes Thema, sich damit auseinanderzusetzen? Herr Dr. Bornhofen hat ja schon gesagt, die Koordination von Impfterminen bereitet teils Probleme, weil viele sich schon haben impfen lassen. Es gibt keine übergeordnete Koordination, gerade zu den niedergelassenen Ärzten, zu den Ärzten, Fachärzten, die impfen. Und man ist bemüht, die Impfquote hochzutreiben. Und ich denke, es ist außer Frage, dass eine einfache Vergabe von Impfterminen, eine faire, auch im Hintergrund der Auffrischung, der regelmäßigen da hilfreich ist, dieses Problem zu lösen. Und es gibt auch tatsächlich den Bedarf und tatsächlich hat ja auch die unsere Amtsministerin Dorit Beer beworben, die Initiative Sofort Impfen beispielsweise. Leider skalieren solche Initiativen nicht, weil hier in solchen Systemen werden beispielsweise die Ärzte, die ja die wichtigsten Akteure da drin sind und Stakeholder, werden dort händisch ongeboardet. Es war hier ganz konkret beispielsweise mir selbst möglich, den Prozess zu täuschen und eine fiktive Arztpraxis dort einzuschleusen, sodass dann letztendlich Impfwillige zu jemandem geschickt werden, der nicht Arzt ist. Das ist natürlich konträr dem Bemühen, die Impfquote hochzutreiben, wenn wir solche Vertrauensverluste haben. Gelöst werden kann dies nur, indem wir einfach nutzbare Identitäten auf Seiten der Ärzte, also Basisinfrastruktur, bereitstellen. Es gibt dort Ansätze, die jetzt zum Beispiel auch beim Impfzertifikatservice, bei der Ausstellung der Impfzertifikate eingesetzt worden sind. Wichtig ist, wir brauchen oder dürfen hier nicht den Bedarf erzeugen, dass wir lokale Software in den Parks installieren müssen, aus Sicherheitsgründen, aber auch aus Gründen der einfachen Nutzbarkeit.
Dankeschön, Herr Pfirsich. Dann jetzt Herr Fassunge und da sind noch anderthalb Minuten.
Ja gut, machen wir das kurz. Herr Hüffelin hat recht. Wir sind sehr stark im Austausch mit Apple und Google bezüglich der Verwendung des Exposure Notification Framework. So ist der technische Name der Schnittstelle. Aber wie vorhin auch gesagt, ich glaube, Apple und Google sind selber überrascht, A, dass dieses Framework länger in Benutzung bleibt, als auch von Ihnen terminiert, nämlich solange wie die Pandemielage hier ist. Ich wollte noch einen Punkt sagen. Technisch ist im Rahmen der Pandemie und aber auch, ich glaube, generell muss man diese Abhängigkeit akzeptieren. Und wir werden mit Apple und Google genau darüber reden, wie sich so ein Framework auch in den Nachhaltigkeitsgesichtspunkt einbringen lässt, weil ja die Wahrscheinlichkeit ist, dass respiratorische Viren das höchste Pandemiepotenzial haben, nach wie vor gegeben ist. Und da sind wir gerade in Gesprächen und das geht in diese Nachfolgeplanung rein.
Besten Dank. Herr Höferlin, Sie hätten noch eine Dreiviertelminute.
Die würde ich uns allen schenken. Herzlichen Dank.
Dann danken wir alle. Für die Linke hat jetzt Frau Domscheit-Berg ein Kontingent von noch 4 Minuten.
Ja, ich nehme mal die halbe Minute von Manuel Höferlin mit seinem Einverständnis dazu. Vielen Dank. Ich hätte zuerst eine Frage an Martin Fassunge von der SAP. Und zwar hatten wir in der ersten Runde von Bianca Kastel gehört, dass es ja die Möglichkeit gibt, die Corona-Warn-App über den IRIS-Gateway anzuschließen. Darüber haben wir im Mai im Digitalausschuss ja auch schon gesprochen. Und Sie hatten gesagt, Sie könnten diese Funktion umsetzen. Das würde auch nur ein paar Wochen dauern. Jetzt sind aber 10 Wochen vorbei. Sie ist nicht umgesetzt. Woran liegt denn das, dass wir diese Integration nicht haben? Fehlt es noch an einem Auftrag durch das BMG?
Ja gut, Frau also Domscheit, kleine Sekunde. Frau Domscheit-Berg, das war ein netter Versuch, aber ich glaube, das Schenken war im Sinne von allen Freizeit geben gedacht. Ich bin aber großzügig. So, jetzt.
Vielen Dank.
Jetzt, Herr Fassunge.
Ja, wir haben im Mai darüber gesprochen, dass wir uns das IRIS-Gateway angeguckt haben und geklärt haben, wie eine technische Interoperabilität möglich ist. Wir werden, würde ich sagen, genau nächste Woche diese Gespräche vertiefen. Das BMG unterstützt dies auch mittlerweile. Wir haben einfach die Zeit von Mai bis jetzt, waren wir ausgebucht mit der Integration der Impfzertifikate und etc., so dass wir uns jetzt genau angucken, wie wir das mit die CWA und auch in welchem Szenario mit den IRIS-Gateways unterstützen. Es ist ja vorhin auch gefragt worden, zum Beispiel vielleicht als kurzer Punkt noch dazu, warum die CWA mit den Gesundheitsämtern nicht verbunden ist. Und am Anfang der Anhörung wurde ja sehr viel auch über die Situation momentan in Sommers gesprochen. Es gab schlichtweg, also A, auch im Rahmen der konkreten Pandemie und des Nichtvorhandenseins der Infrastruktur, war es, glaube ich, wirklich unmöglich, die CWA jetzt eher anzuschließen. Deswegen werden wir das jetzt versuchen, mit dem IRIS-Gateway zu projektieren.
Vielen Dank. Das war jetzt zum Beispiel eine Frage, die gar nicht die Frau Domscheit-Berg gestellt hatte. Die rechnen wir ihr auch nicht an. Frau Domscheit-Berg.
Das ist sehr freundlich. Ich habe nämlich auch noch weitere Fragen. Die nächste geht an Martin Tschirsich vom Chaos Computer Club. Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf verwiesen, dass das Projekt IRIS Connect, dass man da für die Gesundheitsämter eine eigene Identitätsinfrastruktur aufbauen musste, was ja logischerweise jede Menge Zeit und Aufwand kostet und Prozesse auch komplizierter macht. Aber warum musste denn das einfach überhaupt gemacht werden? Laut BMG besteht ja bereits eine technische Vernetzung zwischen den über 370 Gesundheitsämtern, die eine sichere Datenübermittlung ermöglicht. Warum nochmal?
Herr Czirsich.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das zeigt man wieder ganz exemplarisch auch, wo die Probleme liegen, wenn man Vernetzungsrechte schaffen will, wenn man hier Basisinfrastruktur versucht, durch zivilgesellschaftliches Engagement beispielsweise aufzubauen. Das ist schwierig, weil hier beispielsweise konkret in Gesprächen auch mit der Bundesdruckerei die Nachnutzbarkeit erörtert worden ist von den schon ausgegebenen Identitäten für Gesundheitsämter und das abschlägig beschieden worden ist, sodass man eine Doppelstruktur aufbauen musste. Hier braucht es eben eine koordinierende und auch, ich sag mal, ordnende Hand, die kann nicht von außen kommen, die kann nicht hier von außen angebracht werden.
Frau Domscheit-Berg.
Ja, meine nächste Frage geht auch nochmal an Martin Czirsich. Und zwar hatten Sie ja jetzt schon häufiger davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass man eine Basisinfrastruktur hat. Diese Basisinfrastruktur sollte die Telematikinfrastruktur sein. Mich interessiert, was ist denn der aktuelle Status quo? Wie viele Arztpraxen, wie viele Apotheken sind denn angeschlossen? Wir haben ja schon gehört, wir bräuchten das für die Impfterminvermittlung. Für die digitalen Impfzertifikate musste man bei Apotheken im Prinzip auf Username und Passwort umsteigen, was wahrscheinlich als gelber Zettel an PCs in Apotheken klebt und natürlich entsprechende Sicherheitsrisiken hat. Also was ist der aktuelle Stand des Anschlusses?
Herr Czirsich, mit der Bitte um Kürze.
Ja, wir waren schon im März bei 90% der Apotheken, die Identitäten hatten, die sind aber nicht nutzbar. Das ist das große Problem. Auch im März waren schon 75% der Apotheken an die TI angeschlossen, hat es gerade hier nochmal nachgeschaut, wenn die Frage gestellt worden ist. Aber die sind nicht nutzbar. Genau deswegen konnte man sie auch nicht nutzen für diesen Impfzertifikatservice. Genau deswegen ist man ja auf so ein krudes externes Konstrukt umgestiegen. Und genau das muss analysiert und untersucht werden. Und prioritär muss hier die Nutzbarkeit und Verfügbarkeit bei Zugänglichkeit dieser vorhandenen Identitäten geschaffen werden.
Vielen Dank. Dann ist jetzt mit großer Großzügigkeit das Kontingent erschöpft, Frau Domscheit-Berg. Und wir wandern weiter zu Frau Schulz-Asche, Bündnis 90 Die Grünen. Auch da sind 4 Minuten und Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Dr. Ilona Köster-Steinebach. Und zwar, was ist aus Ihrer Sicht zu den derzeit gängigen Apps, also Corona-Warn, Bluka und so weiter, die jeweilige Wirkungsweise, der Nutzen, die Risiken und der Umgang mit den erhobenen Daten kommuniziert worden? Also glauben Sie, dass man durch eine bessere oder eine andere Kommunikation tatsächlich auch den Nutzungsgrad erhöhen könnte?
Frau Köster-Steinebach.
Ja, herzlichen Dank. Also aus unserer Sicht ist eine gute, sichere, also eine gute Patientenkommunikation das A und O für die Nutzung solcher Apps. Wir haben das heute wieder gehört bezüglich tatsächlich der Weitergabe von positiven Ergebnissen. Vor diesem Hintergrund sehen wir große Defizite, vor allen Dingen bezüglich der Funktion und Rolle, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gespielt hat. Wir brauchen eine zentrale, gut koordinierte, aber auch verständliche Kommunikation zu Nutzen, Funktionsweise und auch Interaktion der verschiedenen Apps. Diese Funktion ist weitestgehend ausgefallen. Dadurch kam es zu sehr vielen Störgeräuschen aus Richtung von Verschwörungstheoretikern, Datenschutzfundamentalisten, aber vielleicht auch anderen Instrumentalisierungen. Und deshalb sind wir davon überzeugt, dass tatsächlich eine intensivere Beauftragung und auch eine intensivere Rolle dieser Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine ganz wichtige Funktion auch für Patientensicherheit gespielt hätte, weil wenn die Menschen den Nutzen oder auch die Funktionsweise nicht verstehen, dann können diese Apps, diese Tools, die an sich sehr wirkmächtig wären, ihre Funktion, ihre Wirkung auch eben nicht entfalten. Und da wäre sehr viel Verbesserungspotenzial gegeben.
Vielen Dank. Frau Schulz-Asche.
Ja, danke schön. Meine nächste Frage geht an Herrn Czirsich. Ich hatte es vorhin schon gefragt, aber wir waren nicht zur Antwort gekommen. Und zwar, könnten Sie Ihre Idee eines virtuellen, modular aufgebauten Gesundheitsamtes noch mal kurz in den Kernpunkten skizzieren?
Herr Czirsich.
Mit Ihrem Einverständnis auch da wieder an die Frau Kastel verwiesen, weil das ist Ihre Idee, die Sie in Ihrem Statement skizziert hat.
Frau Frau
Kaspel. Okay, dann machen wir das so, Frau Kaspel. Ja, genau. Also im Prinzip bei dem modularen Gesundheitsamt. Sie haben im Gesundheitsamt haben Sie ja immer verschiedene Teilbereiche. Sie haben zum Beispiel den Infektionsschutz, Sie haben Schuleingangsuntersuchungen, Sie haben Hygienekontrollen, Sie haben was auch immer. Da haben Sie grundsätzlich digital erstmal Basisanforderungen, die Sie grundsätzlich haben. Sie brauchen Schnittstellen zu verschiedenen Apps vielleicht oder verschiedenen zu der Terminvermittlung, zu Datenbanken, zu verschiedenen Szenarien, die Sie technisch brauchen. Das heißt, da brauchen Sie sowieso erstmal ganz abstrakt eine Basisinfrastruktur, mit der Sie kommunikationsfähig im digitalen Raum sind. Dann können Sie auf Basis von so einer Infrastruktur Sie eben die entsprechenden Prozesse digital gestalten und sie auch entsprechend sinnvoll digital gestalten, weil das, was Sie ja nicht wollen, ist, dass Sie einen digitalen, einen analogen Prozess einfach nur digitalisieren und Sie machen ihn genauso schlecht, wie er analog war, digital, sondern Sie müssen ihn natürlich auch sinnvoll digital transformieren, um entsprechende Schritte zum Beispiel, die Sie im Analogen haben müssen, die Sie im Digitalen nicht brauchen, sinnvoll nutzen zu können. Das sind so Grundgedanken, wie eine Digitalisierung der Gesundheitsämter funktionieren kann. Einerseits geht es um Vernetzung, es geht um modularen Aufbau, es geht um Bausteine, die Sie brauchen für Digitalisierung. Sie brauchen Schnittstellen, Sie brauchen Datenformate. Und auf dieser Basis können Sie dann auch bewusst sehr individuelle und flexible Prozesse gestalten, die teilweise auch in Gesundheitsämtern sehr unterschiedlich sein können.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt komplett der Verbrauch der 4 Minuten, die zur Verfügung gestanden haben. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung angekommen. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen für die vielen interessanten Fragen und bei den Sachverständigen für die vielen klugen Antworten, weil ich gesehen habe, dass irgendwie die Frage aufgekommen ist, mal machen wir hier die Anhörung von Sachverständigen mit einem Eingangsstatement und mal machen wir sie nur mit Fragen an die Sachverständigen. Das hat immer ein bisschen was mit der Zahl zu tun. Wenn sich die Fraktionen untereinander verständigen würden auf eine Anzahl von nur 4 oder 5 Sachverständigen, dann würden wir sagen, haben wir vorher genügend Zeit, um auch Eingangsstatements zuzulassen. Aber bei der großen Zahl von Sachverständigen, die jetzt zum Beispiel heute angemeldet worden sind, kommen wir dann nicht mit den vereinbarten 90 Minuten durch, wenn jetzt jeder noch 5 Minuten Statement vorweg macht. Und das ist der Grund dafür, weswegen wir das mal so und mal anders handhaben, jedenfalls was unser Gremium angeht. Und die Ausschüsse des Bundestages halten das ja sowieso ganz unterschiedlich. Und jeder Ausschuss entwickelt da seine eigene Frage- und Antwort- und Stellungnahmekultur. Ich stelle jetzt auch fest, dass wir am Ende der digitalen Fernsehübertragung aus dem Parlamentsfernsehen sind und dass ich die Sitzung schließe. Ich wünsche Ihnen einen schönen oder guten Tag zumindest und erinnere zum Schluss noch mal an die vielen, die sich jetzt einsetzen, um Menschen zu retten und um Menschen zu helfen, die in der Flut bedroht sind. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Die Sitzung ist geschlossen.